Nee, das war eigentlich ziemlich entspannt, weil die Vespas, das waren eine PK80S und eine PX80. Und da war so eine Enduro erstmal schneller und auch beweglicher. Beziehungsweise, was heißt beweglicher? Man konnte halt ein bisschen mehr dummes Zeug mit anstellen.
Also Richtung Turnier, muss ich sagen, sind es mehr Leute geworden. Also es war ja vorher immer kleiner geworden, weil im Grunde nur noch die Sportfahrer gefahren waren. Und seit wir halt den Turnierablauf geändert haben und auch mit allen drei Gruppen fahren können, haben wir wesentlich mehr viel mehr Teilnehmer, die halt auch dann direkt mal mitfahren.
Ich sag mal, ich bin da eigentlich zu meinem Amt mehr oder minder durch Zufall gekommen. Als bei der Delegiertenversammlung damals klar war, dass Frank Neugebauer die Sache nicht mehr machen kann aus Krankheitsgründen und Matthias Eul dann letzten Endes sein Amt auch zur Verfügung gestellt hat.
Ich glaube, so meine Uhr auf dem Kotflügel bräuchte ich auch nicht. Da würde ich wahrscheinlich eher einen Unfall bauen.
Ja, am besten ist es immer, man nimmt jemanden, den man fragt, hör mal, bist du schon mal nach Rotburg gefahren? Und wenn der dann die Antwort oder die Frage stellt, nee, wo liegt denn das? Das ist genau die richtige Person, die also gar keine Ahnung hat, was ist in Rotburg, wie funktioniert die ganze Geschichte, dann kann man eine kleine Einweisung machen, guck mal hier, guck da, muss er rechts, da sind ein paar hundert Meter Angaben und so weiter. Und wenn derjenige die Strecke dann einigermaßen unfallfrei hinkriegt, ist das alles super.
Solange das Teilnehmerfeld nicht besetzt ist, können ja eigentlich auch mehr mitfahren. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber natürlich, wenn wir mit Wertung fahren und wir würden über 60 kommen, fallen natürlich die Wildcard-Fahrer in dem Falle ja dann auch aus, je nachdem, wie sich angemeldet haben.
Ja, herzlich willkommen zur Episode 45. Was lange wird, wird dann doch endlich. Naja, gut will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall geht es on air. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wenig gut, oder? Danke, dass ihr so viel Geduld gehabt habt. Eigentlich sollte die ganze Folge ja zum 1.1. diesen Jahres online gehen. Dann zum 1.2. Jetzt kommt sie 6 Wochen verspätet. Kommt es halt dann doch anders, als man denkt. Zwar hat sich die Lage ein wenig stabilisiert, aber ich brauche immer noch relativ viel Zeit für die Familie und von daher kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen, wann es mit den Blechgedanken weitergeht. Ich hoffe, dass sich das alles im Laufe des Jahres stabilisiert und dann bin ich sowohl vom Geist als auch vom Zeitaufwand wieder in der Lage, das Ganze zu machen, denn es warten noch einige Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen natürlich auf ein kleines Interview. Was erwartet euch denn in der Folge 45? Also, wie der ein oder andere ja schon bestimmt mitbekommen hat, bin ich ab und zu schon bei der German Vespa Rallye mitgefahren, um genau zu sein, dreimal jetzt. Das erste Mal komplett olympisch, weil ich wissen wollte, zusammen mit Andreas, wie das überhaupt vom Ablauf ist, weil wir das selber mit unserem Vespa-Club machen wollten. Das zweite Mal teilolympisch und das andere Mal im letzten Jahr immer eigentlich noch olympisch, allerdings diesmal erfolgreich. Was mir aber damals schon aufgefallen ist, die beiden, die das immer organisieren, Till und Bernd vom VCVD, machen das mit einer Hingabe, die ihresgleichen sucht. Und ich bin ja immer jemand da, der auch in den Vespa-Geschichten so ein bisschen nicht nur gucken will, warum macht jemand was mit dem Thema Vespa, wie lange macht er das, wo kommt er her, sondern ich finde es immer wieder sehr bemerkenswert, wenn Leute ehrenamtlich tätig sind und ihre Zeit, die sowieso knapp ist, vor allen Dingen, wenn man selbstständig oder auch berufstätig ist, immer noch für solche Sachen nicht opfert, sondern einbringt, damit andere Leute einfach Dinge machen können, Spaß haben können. Und nicht nur, dass die beiden sehr engagiert sind, sondern ich habe die beiden auch in den letzten Jahren immer ein bisschen besser kennengelernt. Und ich muss sagen, menschlich sind das einfach Personen, die ich sehr wertschätze. Und deswegen war es unbedingt auch mal in der Zeit, mit den beiden zu sprechen, warum sie das überhaupt so machen, wie viel Zeit sie dafür aufwenden, wie sie Rückendeckung von ihren Familien bekommen und wie die Zukunft für die beiden aussieht. Wir haben uns natürlich darüber unterhalten, wie sie zu Vespa gekommen sind, warum sie bei der Vespa geblieben sind und vor allen Dingen natürlich auch, was es für einen Aufwand bedeutet, so eine German Vespa Rallye, so ein Parcours, sich auszudenken, aufzubauen, instand zu halten, welche Technik man ist, aber auch natürlich ein bisschen zu gucken, was bedeutet es denn überhaupt, wenn man mal so eine German Vespa Rallye fährt und wer kann da überhaupt mitfahren und worauf muss man achten, wie muss man sich vorbereiten. All das haben wir zusammen mal durchleuchtet und ich muss sagen, es war, wie gesagt, die beiden sind sowieso echt mega cool. Ein total schönes Gespräch. Das Einzige, jetzt kommen wir wieder zurück so ein bisschen zu den Anfängen von den Blechgedanken, was suboptimal gewesen ist. Ich hatte schon beim Anfang so ein bisschen Bedenken mit dem Ton, den Bernd hatte mit dem Rechner und dachte, naja, wahrscheinlich wird es irgendwie hingehen. Allerdings hat Zoom das Ganze nochmal komprimiert. Seht es mir diesmal bitte noch einmal nach, dass der Ton auf Bernds Seite nicht so optimal ist, wie ich ihn gerne gehabt hätte oder wie es auch für den Hörgenuss wichtig wäre. Aber an dieser Stelle würde ich wieder sagen, der Inhalt ist das, was wichtig ist. Und von daher, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem vorerst letzten Podcast vor der, ich weiß nicht, wie lange sie dauert, Pause mit Bernd und Till vom VCVD. Euer Guntram. Ja, herzlich willkommen, Episode 45 der Blechgedanken. Wir haben Dezember, es ist der letzte Podcast in diesem Jahr, den ich aufnehme, sodass ihr, wenn ihr ins neue Jahr startet, diese Folge hören könnt. Ihr wisst ja aber, ich bin immer so springend mit den Themen hin und her und was mich auch ein bisschen so bewegt und auch den Blick hinter die Kulissen. Ich habe heute, wie angekündigt, Till und Bernd hier vom VCVD. Die beiden sind im Bereich Sport vom VCVD unterwegs. Wir kennen uns jetzt schon auch ein paar Jahre, vor allen Dingen, wenn wir auf Veranstaltungen irgendwie was zusammen gemacht haben oder wenn ich bei der Rallye mitgefahren bin. Heute geht es so ein bisschen einmal natürlich, wie die beiden zu Vespa gekommen sind und warum sie auch dabei geblieben sind und in erster Linie natürlich auch, warum sie sich an so vielen Wochenenden im Jahr die Zeit nehmen, um für die anderen Vespa-Fahrenden Sachen aufzubauen, um deren Geschicklichkeit zu testen. Ob das jetzt bei Einzelveranstaltungen, Jubiläen oder sonstige Sachen sind oder aber auch bei der German Vespa Rallye. Ich bin total gespannt, dass Sie ein bisschen mal so den Blick hinter die Kulissen geben, was das alles bedeutet, sowas aufzubauen, wie viel Zeit das bedeutet und was Sie da die ganze Zeit noch bei der Stange hält, das zu tun, weil das, wie gesagt, eine Menge Arbeit ist. Ich würde sagen, stellt euch einfach mal hintereinander kurz vor, für die euch nicht kennen, und dann erzählt mal im Anschluss dran, wie ihr überhaupt zum Thema Vespa gekommen seid und was euch die ganze Zeit daran auch hält. Wer will anfangen? Till, Bernd?
Lass mal Bernd anfangen.
Ja, gut. Also, ich bin Bernd Nicodemus, 56 Jahre alt und fahre seit 87 Roller. Bin in Recklinghausen groß geworden, war auch die meiste Zeit bisher da und bin seit knapp 20 Jahren jetzt in Okel. Das ist in der Nähe von Sieke. Sieke ist in der Nähe von Bremen. Warum habe ich mir den Roller geholt? Ich brauchte was zum Fahren und ich dachte mir, so mit dem Roller hast du vielleicht auch bessere Möglichkeiten bei den Mädels. Und naja, das hat erst nicht so hingehauen, davon ab.
Was war denn dein erster Roller?
Also meine allererste war meine Fuffi, die habe ich aber eigentlich nie gefahren, die hatte ich auch schon 85. Bin dann aber erst richtig angefangen, 87 mit einer PX80, die ich auf 135 Kubik umgerüstet habe. Ja, und da bin ich auch gleich direkt in den Vespa-Club von Recklinghausen eingetreten.
Okay.
Und da hatten wir dann auch als allererstes gleich die 35-Jahr-Feier bei denen. Und da habe ich dann erstmal die Leute kennengelernt und das Ganze drumherum.
Das heißt, du bist relativ schnell auch in das Umfeld vom VCVD reingerutscht.
Jo.
Okay. Till, wie war das bei dir? Wann bist du angefangen und warum? Waren es auch die Mädels?
Nee, in meinem Fall nicht. Also ich bin Till Kleinschmidt, 55 Jahre alt und wohne in der Nähe von Göttingen. Bin ein richtiges Landei und wie sich das für ein anständiges Landei gehört, habe ich natürlich erstmal als 16-Jähriger eine Enduro gefahren. Und meine Freunde aus Göttingen, Torge und Christoph, hatten jeweils eine Vespa. Und ja, so bin ich im Grunde genommen in dieses Vespa-Thema mit reingerutscht. Und als ich dann 88, dann 18 wurde, sollte es ja eigentlich eine XT600 werden. Naja, wie das so ist, da hat die Kohle nicht für gereicht. Und mein Nachbar hat dann eine 150 Sprint verkauft. Das war so eine richtig abgerittene Hütte mit Schwerter zu Pflugscharen, Aufkleber und so weiter und so fort. Naja, das konnte natürlich nicht so bleiben. Und so bin ich dann letzten Endes zur Vespa gekommen, eigentlich mehr oder minder aus der Not heraus. Und naja, 88 sind wir dann auch zu einer Rollershop-Fete gefahren. Und als ich dann gesehen habe, wie viel Lametta es für die Dinger gibt, musste das natürlich auch alles da irgendwie dran gebastelt werden. Und ja, so bin ich an dem Virus hängen geblieben.
Wie ist es denn, wenn man mit seinen Kumpels unterwegs ist und man hat, die beiden fahren einen Roller und man selber ist mit so einer Enduro unterwegs, fühlt man sich da wie das fünfte Rad am Wagen oder?
Nee, das war eigentlich ziemlich entspannt, weil die Vespas, das waren eine PK80S und eine PX80. Und da war so eine Enduro erstmal schneller und auch beweglicher. Beziehungsweise, was heißt beweglicher? Man konnte halt ein bisschen mehr dummes Zeug mit anstellen. Aber letzten Endes, ja, kam bei mir dann auch irgendwann nochmal eine Knie-OP dazu, wo ich dann auch mal zeitweise einfach nicht Enduro fahren konnte. Und da war so eine Vespa schon sehr praktisch mit der Handschaltung. Wenn das linke Bein stillgelegt ist, Vespa fahren geht dann immer noch.
Fährst du denn noch Enduro? Hast du jetzt einen XT600 zu Hause in der Garage stehen?
Ja, aber die steht sich die Räder eckig.
Okay. Dann bist du irgendwas anderes gefahren zwischendurch, außer Vespa, und hast gesagt, okay, ich will jetzt auch mal irgendwie schneller, bequemer, sicherer durch die Gegend fahren? Oder bist du ständig, so wie ich auch, zwar den Motorradführerschein habend, aber nur auf 10 und 9 oder 8 Zoll unterwegs?
Also angefangen war ich ja erstmal mit einer Mofa, mit einer Zündung. Und danach hatte ich die Herkules 220 kF und danach eine Herkules Supra 4 Enduro. Und aber seit ich Roller fahre, bin ich fast ausschließlich beigeblieben. Habe allerdings noch eine 3,5er Morini, aber da ist es wie bei Till, die hat mittlerweile auch eckige Räder. Und statt Vespa, ich habe auch noch eine Maikoletta, eine 175er, mit der ich auch ab und zu mal ganz gerne fahre.
Du hast ja gesagt, du bist relativ schnell nicht in die Fänge, aber in das Umfeld von VCVD gekommen, Bernd. Till, wie ist das bei dir? Du hast gesagt, Rollershop-Fete, aber gab es bei euch rund um Göttingen irgendwas Organisiertes? Oder wie bist du? Was war dein Erstkontakt Richtung VCVD? Weil wir wissen ja, es gab damals so diese zwei klassischen Lager, so ein bisschen, ja, die Scooter Boys und die Runs und die Vespa-Szene vom VCVD, die durchaus ein bisschen altbackener in den 80ern auch noch war. Wie war das bei dir?
Naja, also in Göttingen gab es keine Vespa-Szene in dem Sinne. Das war zwar ab und zu mal ein loses Zusammentreffen, aber es hat damals naja, DIN A5-Buch gegeben, wo auf den letzten Seiten so die existierenden Clubs mit Telefonnummer und so weiter hinterlegt waren. Da gab es offiziell auch einen Vespa-Club Göttingen, aber der war irgendwie stillgelegt, da war niemand zu erreichen. Und das nächste war dann der Vespa-Club Kassel. Und da sind wir dann mal hingefahren, haben die mal besucht, haben auch in dem Moment offen gestanden erstmal eine ja, sehr konservative, ja, ein konservatives Präsidium vorgefunden, wo wir dann gedacht haben, oha, das ist ja mal nichts für uns. Und wir wollten aber unbedingt zur Eurovespa, das war 89 nach Kaiserslautern. Und so haben wir uns denen angeschlossen und haben dann aber feststellen müssen, dass es da auch jüngere Leute gibt, die genauso einen großen Nagel im Kopf haben wie wir. Und von daher passte das dann mit dem Vespa Club Kassel. Und so bin ich dann eben in die VCVD-Szene gekommen.
Ja, bist du dann, seid ihr von Kassel, beziehungsweise da, wo du herkommst, dann auf Achse auch nach Kaiserslautern gefahren?
Also ich
Bernd,
bin bis 96 eigentlich fast alles auf Achse gefahren.
ja. Bernd, wie ist das bei dir? Warst du auch in Kaiserslautern nach den 35 Jahren, oder?
Ja, ich bin da mit meiner Primavera damals hingefahren. Das war ein Höllenritt, den würde ich auch nie wieder mit so einem Roller machen.
Weil da habt ihr euch nicht getroffen, beide, ne? Oder habt ihr euch in Kaiserslautern schon das erste Mal gesehen?
Nee.
Oder wahrgenommen?
Nee.
Gesehen vielleicht, wahrgenommen auf jeden Fall nicht.
Okay. Dann du hast gesagt, du bist dann zum Vesperclub Recklinghausen, direkt 35-Jahr-Feier. Wie war dann die Szenerie bei euch? War das schon gemischter oder war das auch so ein bisschen in der konservativen Haltung noch so, was Till auch gerade von Kassel erzählt hat, was andere auch erzählen, wie das damals, ich erinnere mich an Charlie von den Warfleet, als er gesagt hat, der ist mit dem Anzug da hingefahren, ich glaube Rotenburg an der Tauber, und dann hat er sich nach 5 Minuten gefühlt wieder hat er sich wieder kehrt gemacht und ist zurückgefahren, hat sich was anderes angezogen. Wie war das bei dir in Recklinghausen?
Ja, also der Vesperclub Recklinghausen bestand auch aus vielen jungen Leuten. Die waren auch, viele waren erst, glaube ich, ein Jahr auch dabei gewesen. Also es war schön gemischt gewesen, war eine super Stimmung. Wir haben uns da auch wirklich wohlgefühlt. Wir sind mit den Alten dann auch auf Treffen gefahren. Aber da hat sich das langsam so schon ein bisschen getrennt, weil die Alten wollten gern in der Gruppe bleiben. Und wir haben gesagt, wenn wir schon dahin fahren, dann wollen wir auch Leute kennenlernen.
Ja.
Und da haben wir uns dann halt mit den ganzen Jungen im Prinzip haben wir immer sehr gut gefeiert. Also ich habe da beste Erinnerungen dran an den offiziellen Zeiten.
Ja. Was habt ihr denn für Erinnerungen an Kaiserslautern, noch wenn ihr euch nicht getroffen habt? Also wie war das erste Mal für euch, auf so eine Euro-Vespa zu kommen?
Gruselig. Ich erinnere mich hauptsächlich an die Alpenhornbläser.
In Kaiserslautern ist auch sehr interessant. Gibt es in der Eifel auch Alphornbläser oder wurden die extra eingeflogen aus Österreich oder Bayern?
Ich glaube, die wurden eingeflogen. Also, normal sind die da, glaube ich, nicht.
Okay.
Ja, bei mir war das im Grunde genommen eine Situation, dadurch, dass wir uns viel zu spät genannt hatten und auch gar keine Plätze mehr beim Ballabend verfügbar waren. Das war ja früher auf den Treffen so.
Ja.
Sind wir eigentlich nur zu dem Treffen gefahren, konnten also an diesem wunderbaren Ballabend nicht teilnehmen. Aber das war schon also extrem faszinierend, weil ja erstmal diese Menge an Rollern, diese Arten von Umbauten, die da vonstatten gegangen sind und auch gerade dann die Sportläufe, was für mich, also da wurde ich angefixt in Kaiserslautern, weil die am Samstag halt Turnier veranstaltet haben und am Sonntag auch noch Trail. Und das war ja für mich so genau das Richtige als Endurist und dann mit Knubbelrädern irgendwie im Dreck rumfahren, auch wenn es ein Roller ist. Da musste dann natürlich direkt im Anschluss auch ein Trailroller gebaut werden.
Okay, ich kann mich ja, also ich bin ja schon das ein oder andere bei euch jetzt auch mitgefahren. War das Turnierfahren ähnlich wie das, was ihr jetzt gerade macht? Oder gab es da Unterschiede von jetzt zu damals oder von damals zu jetzt, je nachdem, wie man es betrachtet? War das anspruchsvoller? War das, wie waren die, wie die Parcours aufgebaut?
Ja, also ich sag mal so anspruchsvoller, glaube ich, war es schon. Es gab nur zwei Klassen, einmal die Small Frame und die Large Frame Klasse. Da wurden auch die Abstände der jeweiligen Dosen und so weiter, also die Slalom-Abstände und so weiter, wurden an die jeweilige Gruppe angepasst. Das haben wir heute nicht mehr so, weil es einfach vom organisatorischen Aufwand her viel größer ist. Und zudem sind wir ja mittlerweile in einer Zeit, wo auch viele mit Automatikfahrzeugen unterwegs sind und so eine GTS durch so einen Parcours gar nicht durchgepasst hätte.
Okay.
Es gab auch so Sachen wie einen Exzenterkreisel, wo man eine Schnur aufwickeln musste während der Fahrt und dann wieder abwickeln. Das geht mit dem Automatik nicht, weil ohne Gas geben kann man halt mit dem Automatik nicht fahren.
Ja.
Bei einer PX oder so kann man das machen.
Ja. Wie hat man damals die akkuraten Zeiten gemessen? Also heutzutage arbeitet ihr ja mit einer sehr ausgefuchsten Lichtschrankentechnik. Wie war das denn damals? Hat da jemand mit der Stoppuhr gestanden und das ist ja, sagen wir mal, Verzögerung mit Drücken? Oder wie war die damalige Technik bei den Turnieren?
Also die Lichtschranke nutzen wir tatsächlich auch heute noch. Die war damals auch schon da gewesen.
Die gab es damals auch schon?
Ja.
Ja, aber nicht mit Übertragung an Computern, sondern irgendwie ablesen und eintragen.
Da wurde der Zettel direkt ausgedruckt, welche Zeiten da erreicht werden.
Ja, okay. Du hast dich aber in Kaiserslautern damit nicht auseinandergesetzt, bist nicht Trial gefahren oder Turnier, sondern hast eher gefeiert.
glaube ich, in Kaiserslautern bin ich kein Turnier gefahren, aber ich bin schon vorher in Elm schon mal Turnier gefahren und das war wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Die meisten Roller, die dort gefahren sind und auch Meisterschaft gefahren sind, die sind auch etwas bearbeitet worden, sprich die Anschläge waren raus, die Auspuffanlagen wurden höher gesetzt, Kickstarter wurde verändert und. Das heißt, mit einem normalen Roller bist du diesen Parcours eigentlich ohne Fehler, konntest du den nicht durchfahren.
Okay.
Ich muss sagen, mit meinen ich hatte nur 3 Fehler, glaube ich, war ich schon sehr, sehr stolz, dass ich da überhaupt durchgekommen bin.
Okay. Wie kannst du dich daran erinnern, als du gefahren bist, das erste Mal, das Turnier, Till, in Kaiserslautern?
In Kaiserslautern bin ich selber noch nicht gefahren.
Ach so, du hast es nur gesehen.
Ich habe es nur gesehen. Im Jahr darauf bin ich, ich glaube, das war in Selztal, war das, glaube ich, wo ich das erste Turnier gefahren bin. Ja gut, wir haben dann halt im Grunde genommen einfach unsere Trailroller genommen. Manche haben noch die Räder gewechselt, dass halt eine Straßenbereifung drauf war. Aber ich bin mit meinen Knubbelreifen da durchgefahren und hatte nie jetzt großartig den Anspruch, da im Vorderfeld mitzufahren. Aber ich habe schon eine Menge abgeräumt. Ne?
Okay, gut. Ist ja dabei sein ist alles, finde ich, auch eigentlich einen guten Faktor, weil es auch Spaß macht. Ich habe das ja auch irgendwann mal. Ich glaube, das erste Mal, als ich es bewusst gesehen habe, war bei der 60-Jahr-Feier in Hamburg. Da war im hinteren Bereich auch was aufgebaut. Dann habe ich mir das nur angeguckt, habe gedacht, fahre ich oder fahre ich nicht? Ich gucke mir lieber noch ein bisschen das drumherum an und gucke mal, wie die das hier gemacht haben und bin dann selber nicht gefahren. Aber in den letzten Jahren habe ich das ein oder andere Jahr auch mitgenommen. Wann habt ihr euch denn entschieden, dass ihr das an den Wochenenden in den Sommermonaten jetzt so macht, wie ihr es macht? Und wie habt ihr euch in die Technik und auch in die Aufbautheorie eingearbeitet? Ist das eher Learning by Doing gewesen? Oder gab es sowas wie eine Übergabe von denen, die es vielleicht vor euch gemacht haben?
Naja, also eigentlich haben wir ja erstmal, ich sag mal, ich bin da eigentlich zu meinem Amt mehr oder minder durch Zufall gekommen. Als bei der Delegiertenversammlung damals klar war, dass Frank Neugebauer die Sache nicht mehr machen kann aus Krankheitsgründen und Matthias Eul dann letzten Endes sein Amt auch zur Verfügung gestellt hat, Bernd als Sportkommissar mehr oder minder schon gesetzt war beziehungsweise sich dafür bereit erklärt hatte, wurde halt nach einem Beisitzer gesucht und da habe ich mir gedacht, okay, du hast das jetzt schon Jahre und Jahrzehnte gemacht, melde dich einfach mal und so sind wir da mehr oder minder zusammengekommen.
Kanntet ihr euch vorher schon so intensiv, wie ihr das jetzt tut?
Nein.
Nein.
Okay, er hattet vorher also keine Berührungspunkte und seid jetzt erst zusammengeschweißt, weil wenn ich euch wahrnehme, so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar in positiver Art und Weise. Ihr könnt euch aufeinander verlassen, ihr wisst, was der andere tut, ihr funktioniert wie so ein wirklich ein harmonisches Duo, sowohl jeder weiß, was er zu tun hat und ist abgesteckt, so wer was zu tun hat. Das ist ja jetzt, wenn ich überlege, ich habe Frank bei meiner ersten Jahreshauptversammlung beim VC Hannover kennengelernt. Da war er noch Sportwart und es war auch noch nicht absehbar. Das war 2012, ich glaube es muss ja dann 2014, 2015 gewesen sein, als ihr das Amt übernommen habt, wenn ich mich recht entsinne.
14, glaube ich.
Ja, das heißt, ihr macht das jetzt auch schon 11 Jahre.
Mhm.
Wie ist euch die Zeit vorgekommen, 11 Jahre? 11 kurze Jahre oder 11 lange Jahre?
Also ich finde, es war sehr kurzweilig, weil wir haben irgendwie immer was geändert. So. Immer irgendwie was anders gemacht, versucht, das so zu gestalten, dass möglichst viele dran teilhaben können. Und auch die Wochenenden, das geht immer alles sehr schnell rum.
Ja. Es ist ja, Zeit ist ja schwierig. Till, du bist ja selbstständig, da ist es auch nochmal eine ganz andere Variante. Ihr habt beide Partnerinnen und Partner und Familie in der Form. Wie gehen die damit um, mit eurem Hobby? Und fahren die, vor allen Dingen fahren die selbst? Bei Bernd weiß ich, dass deine Partnerin auf jeden Fall auch bei den Veranstaltungen mit dabei ist und auch unterstützt. Wie ist das so, wenn man das Feedback der Partner? Wie viel Freiraum wird gelassen? Oder gibt es schon mal, wo es gesagt wird, jetzt warst du 2 Wochen weg, wäre ja schön, wenn du jetzt mal zu Hause doch den Wasserhahn mal wechselst. Der tropft die ganze Zeit und in der Woche kommst du nicht dazu.
Der Wasserhahn ging jetzt an mich, ne? Nein, ist also meine Frau ist ursprünglich auch Roller gefahren, hat auch noch eine PX 200 und ist aber letzten Endes die letzten 3 Jahre gar nicht mehr Zweirad gefahren, hat den Hintergrund, dass unsere Tochter mit dem Roller schwer verunglückt ist und auch heute noch an den Folgen rumlaboriert und meine Frau hat seitdem einfach keine Freude mehr zu fahren. Und auch ihr Motorrad, was mittlerweile verkauft ist, stand eigentlich auch nur noch rum. Aber sie ist da, oder meine ganze Familie ist da äußerst leidensfähig an der Stelle. Also da kann ich mich auch nur bedanken. Es ist also in den Sommermonaten teilweise so, wenn ich 3, 4 Wochenenden hintereinander nicht zu Hause bin, dann kommt schon mal so ein Hinweis, das wäre mal ganz gut, wenn du mal wieder zu Hause wärst.
Ja.
Aber Anfang des Jahres, im Februar oder so, geht das dann auch schon mal los, dass eine Frage gestellt wird: Hör mal, wann hast du denn mal wieder ein Vespa-Treffen? Dann habe ich mal wieder ein Wochenende für mich.
Okay.
Ja, ich habe das Glück, dass Sandra nun auch schon ewig Roller fährt. Deswegen habe ich da zum Glück wenig Probleme. Und wenn sie halt woanders hinfahren will, dann machen wir es wirklich auch so, dass ich dann auf die Sportveranstaltung fahre und sie fährt dann auf dem Scooter Run oder auf ein anderes Treffen.
Ja.
Das funktioniert bei uns zum Glück wunderbar. Und den Wasserhahn, den mache ich dann während der Woche.
Okay. Habt ihr mal für euch so ganz grob überschlagen, wie viel Zeit ihr pro Jahr ehrenamtlich in diese Tätigkeit? Weil es ist ja nicht nur das Vor-Ort-Sein, es ist ja auch das Vor- und das Danach. Ne? Ich weiß nicht, Technik warten, überprüfen, nochmal gucken, sich Gedanken machen und so weiter und so fort. Ganz grob ein Gefühl, wie viel Zeit ihr da reinsteckt.
Ich glaube, so richtig, ne, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit das ist. Das ist Zeit, aber ich kann das in Stunden nicht festmachen.
Ja. Ich glaube, es ist auch manchmal besser, wenn man sich die Gedanken nicht macht. Ich habe das Gefühl, ich bin ja auch eine Zeit lang selbstständig gewesen. Ich habe das heute noch, dass ich manchmal bei Meetings sitze und denke so, jetzt sind 9 Leute hier, wir reden jetzt 2 Stunden. Das macht unter der Summe so und so viel Kosten. Und das ist in meinem Kopf drin. Ich weiß nicht, wenn Till sagen würde, ich habe so und so viele Stunden pro Jahr, wenn ich das jetzt mit meinem selbstständigen Stundensatz se sehen würde, wäre das die Summe X. Ich glaube, das würde dann. Ich weiß nicht, da fühlt man sich, glaube ich, nicht besser, wenn man es weiß manchmal. Manchmal ist es auch gut, wenn man es nicht weiß, wie viel Zeit man letztendlich da investiert.
Ich glaube, so eine Rechnung darf man auch nicht aufmachen. Also bei mir ist es halt so, ich mach das, weil ich da Lust zu habe, weil mir das Freude bereitet und weil ich dann auch einen gewissen Abstand zu meiner Tätigkeit, also meiner beruflichen Tätigkeit habe. Und das ist, also ich denke immer, dass egal wie viel Zeit man für eine Sache aufwendet, wenn man das freiwillig und aus voller Überzeugung macht, dann ist es auch nicht belastend. Und von
Ja.
daher, also ich kann das auch nicht in Zahlen fassen, wie viele Stunden ich da im Jahr für aufwende, aber es ist auch äußerst schwierig, das jetzt ganz direkt auf ein Ressort aufzuteilen. Ist es für einen Sport, ist es für einen VCVD allgemein, ist es für den Vespa Sportclub, ist es einfach nur meine Schrauberei, die ich in Vorbereitung für irgendwelche Sportläufe mache, weiß ich nicht. Ist
Ja.
viel Zeit.
Wie viel Zeit habt ihr denn noch für das Clubleben parallel dazu? Neben dem VCVD und die Veranstaltung? Bist du noch im Vespa Club Kassel?
Ja, ich bin noch im Vespa Club Kassel, aber das ist eigentlich mehr oder minder ein, ja, es ist so eine Art Stammtisch. Ein Clubleben findet da in dem Sinne nicht mehr statt.
Ja.
Wir sehen zu, dass wir uns zweimal im Jahr treffen, einmal am 1. Mai und am 3. Oktober. Jeweils zum An- oder Abrollern, wo aber zu 90% Motorräder unterwegs sind. Da hat sich
Okay.
also ein bisschen was geändert.
Okay. Bei den Rollerfreunden in Fest, wie ist das da bei dir?
Wir sehen uns im Prinzip auf Treffen, das heißt entweder auf Scooter Runs oder auf offiziellen Treffen. Ansonsten, wenn ich nach Recklinghausen fahre, treffen wir uns meistens dann auch irgendwie, ob das jetzt in der Kneipe ist oder so. Die Rollerfreunde haben nach wie vor immer noch ihren Stammtisch. Die treffen sich einmal die Woche, wo ich natürlich nicht immer dran teilnehmen kann, eigentlich nie. Aber wir haben jetzt zum Beispiel wieder eine Weihnachtsfeier. Da treffen wir uns dann wieder mit allem an. Also das heißt, ich sehe die immer noch regelmäßig. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass das mit dem Club auch aufgrund des Abstandes immer noch super funktioniert.
Aber du bist nicht noch in einem weiteren Club, der rund um Süke-Bremen irgendwie, du hast keine Doppelmitgliedschaft irgendwo.
Doch, sicher.
Okay.
Ich bin bei den Rollerfreunden und im VSCD. Somit habe ich schon eine Doppelmitgliedschaft.
Ja, ich kann mal sagen, jetzt seid ihr noch bei den Veteranen noch bei, das wäre ja auch noch, aber so ein lokaler Club oder sowas ist es nicht.
Nee.
Okay. Wenn ihr euch zusammensetzt und euch die Planung in irgendeiner Form macht, worauf kommt es denn mittlerweile an, wenn man so einen Parcours machen möchte? Also was sind so die Grundlagen dafür, für alle die, die weder Turnier gefahren sind oder bisher einen Parcours, die noch nicht reingeschnuppert hat, was bedeutet das für euch an Arbeit so vom Aufbau her? Macht ihr das vor Ort? Ich kann mich daran erinnern, als wir jetzt in Hamburg waren, mal kurz zusammenstehen, die Location sich vor Ort angucken und dann entscheiden, wie stelle ich die Klötze, wie baue ich das Ganze auf, wie mache ich die Linien. Also immer so ein bisschen situationsbedingt vor Ort erst.
Richtig? Ja, genau so machen wir das.
Ja.
Also vom Grundsatz her, wir sind ja immer froh, wenn wir überhaupt die Möglichkeit haben, ein Turnier zu veranstalten. Und oftmals scheitert so eine Sache ja am Platz, dass wir halt nicht die Möglichkeit haben, irgendwo was aufzubauen. In Hamburg zum Beispiel war es von der Größe her war es recht ordentlich und dann kann man also auch frei planen. In Lippstadt zum Beispiel mussten wir schon ein bisschen jonglieren, dass wir unseren ganzen Kram unterbringen, aber ja, wie gesagt, situationsbedingt.
Ja. Hat sich denn, seit ihr in den 11 Jahren dabei seid, was verändert und wenn ja, wie? Also ist die Akzeptanz weniger geworden? Ist die Teilnahme weniger geworden? Hat sich technologisch irgendwas verändert? Wie habt ihr es in den letzten Jahren wahrgenommen, in den letzten 11 auf den Veranstaltungen? Ob das German Vespa Rally ist oder auf Turnierfahrten innerhalb von Jubiläen oder Veranstaltungen von Vespa Clubs?
Also Richtung Turnier, muss ich sagen, sind es mehr Leute geworden. Also es war ja vorher immer kleiner geworden, weil im Grunde nur noch die Sportfahrer gefahren waren. Und seit wir halt den Turnierablauf geändert haben und auch mit allen drei Gruppen fahren können, haben wir wesentlich mehr viel mehr Teilnehmer, die halt auch dann direkt mal mitfahren. Auch die nicht mit der Sportmeisterschaft zu tun haben, die einfach nur mal ausprobieren wollen, ob sie es denn auch hinkriegen wollen.
Ja. Wir hatten ja bei uns, als wir das letzte Mal gefahren sind, bei uns intern, also Andreas und ich, überlegt, ob wir uns nicht so Sachen auch nochmal anschaffen, um eben halt auch clubintern solche Trainings mal anzubieten, damit erstens die Leute mal verstehen, was das überhaupt bedeutet, Turnierfahren oder auch bei der German Vespa Rally mitzufahren und aber auch, ist nicht für uns nicht besser werden, aber einfach noch mehr Leute zu generieren, die da Bock drauf haben, weil du hast von Trial angesprochen, das war ja mal ein fester Bestandteil auch von verschiedenen Sachen. Ich weiß, dass Lehrte ja auch sehr intensiv da was gemacht hat. Das ist ja komplett nicht mehr existent, wenn ich das wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wann die letzte 3 Veranstaltungen stattgefunden hat. Ist es denn so, dass wenn ihr das macht, das Gefühl habt, man muss so ein bisschen mehr Bambule machen für die Sachen?
Naja, also im Trail ist einfach erstmal schwierig, Gelände zu finden, wo man überhaupt noch mit dem Zweirad drin rumfahren darf. Dann ist es auch ganz schwierig gewesen, ein Trail aufzubauen, was sowohl den Sportfahrern gerecht wird, aber auch für die Einsteiger noch leistbar ist. Und zudem sind gerade im Trail, also die Roller, die da verwendet wurden, so hoch spezialisiert umgebaut gewesen, dass letzten Endes das mit einem normalen Fahrzeug nicht mehr fahrbar war. Also wenn ich jetzt eine PX genommen hätte und da einfach nur Knubbelreifen drauf gemacht hätte, wäre einfach nicht fahrbar gewesen. Und das hat dazu geführt, dass im Grunde genommen nur noch eine ganz kleine Anzahl an Teilnehmern da waren, wo es dann irgendwann mal auch ja, nicht mehr sinnvoll war, irgendwie eine Meisterschaft auszufahren.
Ja. Es gibt ja seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, dieses Macho Carajo, glaube ich, irgendwie auch eine SIP-Veranstaltung oder nicht, wo die auch einem festgelegten Parcours mit sehr spezialisierten Kisten fahren. Aber das ist eine eigene Geschichte, die machen Sie und das gehört auch nicht mehr zur VCVD-Variante, oder?
Korrekt. Also das Macho Carajo ist ja eine reine SIP-Veranstaltung. Resultiert so ein bisschen aus dem Cross-Sport, der ja in Italien auch ein bisschen ja, intensiver betrieben wird. Der VCVD hat das in den vergangenen Jahren in der Sportmeisterschaft immer mit einer Enduro-Rallye in Funchstadt mehr oder minder im Portfolio gehabt. Aber die Funchstädter, das ist also ein Enduro-Club, die also auch ganz reguläres, ja, eine Enduro-Veranstaltung für ganz reguläre Motorräder veranstaltet haben. Und da sind wir dann auch, ja, mit maximal 7, 8 Rollern war das zu Hochzeiten und zum Ende hin dann nur mit 3 Rollern noch
Ja.
mitgefahren. Die Veranstaltung gibt es aber leider nicht mehr.
Ja. Bist du denn bei dem Karacho schon mal mitgefahren oder warst du mal vor Ort, Till?
Nein, leider nicht.
Ja. Aber du hast deinen Tri-Roller noch.
Ja,
Hat der
ja.
auch quadratische Reifen oder? Okay. Ich weiß ja von Bernd, dass Bernd nicht nur auf die klassischen Rollertreffen fährt, um Turnier zu fahren oder zu veranstalten, sondern auch, dass du gerne mal das Tanzbein schwingst bei irgendwelchen Veranstaltungen. Ich kann mich an Kalkar nur erinnern. Ich weiß nicht, ob du jetzt an die Mosel fährst im nächsten Jahr, um dort das auch weiterführen zu können. Wie ist es bei Till? Bist du auch in der Kombination Musik und Tanzen und Roller, so wie Bernd, oder ist es eher für dich Sport und Roller?
Für mich ist es eher Sport und Roller. Ich bin also irgendwie so ein Tanzlegastheniker. Und also ja, Musik hat für mich keinen großen Stellenwert in meinem Leben.
Ja.
Das ist dann eher der Sport.
Und Bernd, bei dir, wann war denn deine erste Veranstaltung, die vielleicht eher Richtung, also ich meine, beim VCVD kann ich mir nicht vorstellen, dass bei den ersten Treffen ein Soul Nighter dabei war, oder?
Nein, aber die haben ja doch auch Oldies gespielt.
Ja.
Bei den ersten waren ja nur auch Bands gewesen. Und ja, das waren auch meine ersten Tanzveranstaltungen nach der Tanzschule.
Okay, aber das war dann aber nicht nur ein Soul-Tanzen, sondern eher, wie hieß es früher bei der Burg Schreckenstein, Schränke schieben.
Na, es wurde
Also.
auch Twist gespielt oder Rock'n'Roll, also daher, da konnte man sich auch schon ganz gut zu bewegen.
Okay, also Rock'n'Roll und Twist hast du auch bei dir noch neben dem Northern Soul-Tanzen auch in den Beinen.
Ja, und Ska mag ich halt auch immer noch.
Okay. Wenn man jetzt anfangen wollen würde, mal Turnier zu fahren, für die, die es noch nicht gefahren sind, oder eine German Vespa Rallye fahren wollen würde, was hättet ihr denn für Tipps, was man machen könnte, um sich darauf vorzubereiten? Ich kenne es ja so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung. Ich bin ja die erste Rallye gefahren, weil wir das selber mal veranstalten wollten. Also der damalige Präsident vom VCVD, Uwe, hat ja festgestellt, dass wir sukzessive in Hannover gewachsen sind, auch eine Größe erreicht haben, wo es eigentlich auch möglich wäre, mal wieder eine Veranstaltung zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir es machen, müssen wir erst mal gucken, wie das geht. Und dann sind Andreas und ich als komplette Newbies dahin gefahren. Und ich habe mir vorher mal so das Thema chinesische Zeichen angeguckt und habe mir so eine Excel-Tabelle gemacht, um Gleichmäßigkeitsfahrten vielleicht besser ausrechnen zu können, um mal zu gucken, wie das Thema ist. Und dann sind wir mitgefahren, olympisch, um zu gucken, wie es geht. Vollkommen unvorbereitet. Total schön auf der einen Seite, aber was gibt es denn zu beachten, wenn man da mal mitfahren wollen würde bei so einer German Vespa Rallye? Aus euren Erfahrungswerten.
Also bei einer German Vespa Rallye würde ich das genauso sehen, olympisch erstmal. Es wäre sinnig, eine Uhr mitzunehmen.
Ja.
Wenn man das hat, glaube ich, hat man schon eine große Voraussetzung. Ansonsten einfach mitfahren und Spaß haben, sich die Gegend anschauen. Ob ich jetzt auf den 5. Platz komme oder auf den 30., im Grunde ist es ja völlig egal.
Ja.
Das Schönste ist ja eigentlich die Ausfahrt, die dabei gemacht wird.
Ja. Oder sollte man erstmal mit so einer touristischen Fahrt, so wie das bei uns mit der Deister Rollerfahrt, ich weiß nicht, gibt es noch ich weiß jetzt gar nicht, gibt es noch andere touristische Fahrten momentan, die nach den klassischen Dreieck-, Quadrat- und Kreisfahrten irgendwie gibt, was ja ganz einfach ist, ne? Also da kann ja eigentlich jeder den Weg finden, wo er langfahren muss, weil er muss sich nicht mit chinesischen Zeichen auseinandersetzen. Gibt es da irgendwie, ja, gibt, also es gibt keine andere, habe ich. Oder sollte man erstmal damit anfangen? Wobei es ja schwierig ist, weil weiß ja, die Plätze sind immer relativ schnell weg oder sind ja reduziert, ist ja bei der Rallye auch so. Ich weiß nicht, 60 oder 80, je nachdem. Sollte man damit mal anfangen? Oder sollte man vielleicht noch mehr von diesen Veranstaltungen der touristischen Variante ausbauen, damit man so einen ersten Einstieg hat, einen niedrigschwelligen und auch mehr noch die Landschaft genießt?
Naja, ich finde, die Deister Rallye ist mit einer German Vespa Rallye nicht vergleichbar. Bei der Deister Rallye ist es wirklich ganz, ganz touristisch geprägt, auch mit ja, Prüfungen, die letztendlich ja irgendwie auch die Wertung ausmachen, die ja nicht kalkulierbar sind. Und das ist bei der German Vespa Rallye schon anders. Also dadurch, dass die Art und Weise der Wertungsprüfungen immer wiederkehrend gleich ist, also sprich Zeit setzen und diese Zeit dann im Anschluss wieder versuchen, genauso wieder hinzukriegen. Das kann man üben, wenn man das möchte. Das geht halt bei der Deister nicht. Ich
Ja.
kann nicht üben, wie viel Kügelchen in einem Glas drin sind oder wie der aktuelle Tachostand ist. Also es gibt so Dinge, die kann man einfach aus dem Gefühl, aus dem Bauch heraus machen. Das ist dann so eher Deister. Und wenn man erfolgreich mitspielen will bei der German Vespa Rallye, dann muss man auch in gewissem Maß sich darauf vorbereiten. Aber als Einsteiger würde ich auch grundsätzlich sagen, einfach mal ausprobieren, mitfahren, die Landschaft genießen, in Gegenden kommen, wo man sonst normalerweise nie hingefahren wäre, weil man sich das gar nicht getraut hätte, hier rechts abzubiegen oder wie auch immer, weil das
Ja.
nicht nach einem normalen Weg aussieht. Und wenn man dann so ein bisschen Blut geleckt hat und der Meinung ist, man müsste weiter vorne mitspielen im Ranking, naja, mein Gott, dann kann man sich ja auch ein bisschen vorbereiten.
Ja, wobei ich ja festgestellt habe, am eigenen Leibe, wenn man so ein paar Grundregeln weiß, dann ist das eigentlich gar nicht so schwer, weil du hast es gerade richtig gesagt, es gibt so Sachen, die kann man trainieren, weil man weiß, was auf einen zukommt. Das heißt also, chinesische Zeichen gut lesen ist das eine, um halt auch die, ist ja der Unterschied, es gibt ja die Stempelstellen, wo man in Anführungszeichen bei der German Vespa Rallye nur dokumentiert bekommt, dass man da war. Also man muss ja keine Aufgaben machen, wie ja, Kügelchen zählen oder wie laut ist deine Vespa im Standgas, sondern wirklich nur, und da geht es ja so ein bisschen darum, die versteckten Stempelstellen auch zu finden, weil man die Zeichen richtig gelesen hat. Und das Parcoursfahren ist ja letztendlich auch so, dass es zweimal Wertungsfahrten gibt, wo man, ihr müsst mich verbessern, du fährst einmal eine Zeit durch den Parcours durch, über Lichtschranken und diese Zeit, die du gefahren bist, musst du beim zweiten Mal auch annähernd genauso hinbekommen. Es gibt so gewisse Zeitvorgaben, wann du losfahren darfst und wann du durch die Lichtschranke fahren musst. Und wenn man das weiß, wie man das am besten macht und wie man das mit einer Uhr am besten macht, dann ist das ja eigentlich gar nicht so böse gesagt schwer. Also das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren, weil auch da die Wissensweitergabe, liebe Grüße an Werner, der hat mir das ja auch nochmal erzählt und was man für Möglichkeiten hat, dann ist es eigentlich relativ einfach. Sogar, und die bei der German Vespa Rallye schon mal waren, wissen es ja, es gibt ja so zwei, drei, vier Koryphäen, die da sehr intensiv und sehr engagiert mitfahren und die dann auch relativ weit oben immer mitfahren. Und die meisten fahren dann olympisch mit, was auch aus eigener Erfahrung total in Ordnung ist und total schön ist, weil neben dem Landschaftserkennen ist natürlich auch das Treffen halt auch wichtig mit den Leuten, die vor Ort sind, weil das ja auch immer ein wichtiger, finde ich, ein wichtiger Bestandteil ist, also das Zusammenkommen bei solchen Veranstaltungen. Wenn man jetzt als Club zum Beispiel das ausrichten wollen würde, würdet ihr sagen, was gibt es da als beste Möglichkeit, sowas mal machen zu wollen? Weil ich weiß ja auch, immer weniger haben Interesse dran. Es ist immer schwieriger, rechtzeitig Clubs zu finden, die Bock haben, sowas auszurichten. Was sollte denn ein Club berücksichtigen, wenn er sagt, eigentlich ganz cool, hört sich gar nicht so schlecht an, haben wir bisher noch nicht gemacht oder haben wir es letztes Mal vor 40 Jahren gemacht, wollen wir auch mal wieder machen? Weil auch da Das, was ihr als Ehrenamt macht, ist natürlich nichts ohne das, was die anderen in Ehrenämtern im Club machen und sagen, okay, wir binden uns das mal am Wochenende ans Bein. Was sollte so ein Club denn berücksichtigen, wenn er da mal Bock drauf hätte, das selber auszurichten?
Bernd, leg mal los.
Was sind die Voraussetzungen, die man haben sollte?
Naja, man sollte auf jeden Fall schon mal einen Platz haben, wo die Veranstaltung stattfindet. Es ist, muss man schon sagen, sehr aufwendig, die Strecke vorzubereiten. Aber ich sag mal, wenn man da jemanden hat, der, sag mal, die Zeit erübrigen kann und die Strecke vorbereitet, dann ist das für den Rest des Clubs, sage ich mal, eigentlich wenig Arbeit. Das ist nur das vor Ort eben.
Ja.
Die Stempelstellen zwischendurch eben zu besetzen. Diese Zwischenprüfung, die wir da haben, die übernehmen wir ja so oder so, genauso wie ja auch die Start- und Endstelle.
Ja.
Es ist natürlich für die Person, die die Strecke ausarbeitet, natürlich sehr viel Arbeit und auch viele Kilometer, die zurückzulegen sind.
Ja.
Aber ich finde, wenn man da ein, zwei Leute hat, die sich drum bemühen, ist das für den Rest eigentlich wenig Arbeit.
Und soweit ich das weiß, gibt der VCVD ja auch Hilfestellung für Leute, die das, wenn sie es das erste Mal machen und sich mit einem Programm auseinandersetzen müssen, um die Strecke auszuarbeiten, zu gucken, wie man das am besten macht. Weil meine Erfahrung war das erste Mal mit den chinesischen Zeichen, war nicht bei einer German Vespa Rallye, sondern beim An- und Abrollern vom VC Celle, die das damals schon bei ihrem An- und Abrollern hatten. Und als ich das erste Mal so einen Zettel in der Hand hatte und da drauf geguckt habe, habe ich gedacht so, was ist das? Was wollen die von mir? Und wir sind dann gefahren und einer kannte es, konnte es halt. Und wir sind alle hinterhergefahren, weil keiner so richtig die chinesischen Zeichen verstanden hat. Bis ich halt dann eben diese Vorbereitung hatte selber und mich mal auseinandergesetzt habe und dann festgestellt habe, okay, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Wenn man einmal die Symbolik weiß, dann kann man sich da relativ schnell einarbeiten und wissen, wie das geht. Natürlich ist es, wie du schon gesagt hast, Aufwand, die Strecken erstmal rauszufinden, die man fahren kann, damit sie auch einen leicht touristischen Ansatz haben, damit die Leute, wenn sie fahren, auch was Schönes entdecken können oder schöne Strecken fahren können. Ein bisschen kurvig, ein bisschen ja, sehr abwechslungsreich, dann auch von der Landschaft. Das ist kein Hexenwerk und der VCVD unterstützt ja auch. Ich glaube, das Programm, was man da für die Streckenplanung hat, kann man dann in irgendeiner Form auch mit Hilfestellung nutzen. Auf was sollte man denn trotzdem dabei achten? Ich erinnere mich gerne mal an so zwei, drei Veranstaltungen. Bei einer war ich selber dabei, die andere habe ich, kenne ich nur vom Hörensagen. Was die Herausforderungen sind an so einem Plan? Sollte man vielleicht vorher einfach mal selber mitgefahren sein? Hilft das, so wie Andreas und ich das gemacht haben, um erstmal ein Grundverständnis dazu zu bekommen? Oder kann man so eine German Vespa Rallye ohne Vorkenntnisse ausarbeiten?
Das Beste ist definitiv, wenn man die selber einmal gefahren hat, damit man weiß, worum geht es denn überhaupt.
Ja.
Und was wir auch wiederum gemerkt haben, ist, es ist sehr wichtig, wenn ein Veranstalter, wenn er die Strecke ausgearbeitet hat, dass anschließend einer die Strecke abfährt, der die Strecke nicht kennt und wirklich nur nach dem Plan fährt. Und dann finden sich ja immer noch Fehler, die man ja dann im Nachhinein nochmal ändern kann, so dass man eigentlich die Strecke ohne Fehler fahren kann.
Ja. Fahrt ihr die Strecke manchmal selber auch nochmal oder jemand vom VCVD?
Haben wir letztes Jahr gemacht. Nee, halt gelogen, dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir die Strecke in Celle, die Samstagsstrecke in Celle, einmal Probe gefahren. Ich glaube, 5 oder 6 Wochen bevor die Veranstaltung war. Und das Sonntags-Roadbook, das war zwar noch nicht fertig ausgearbeitet, aber in dem Wissen, dass das Samstag-Roadbook funktioniert, und der Ersteller des Sonntag-Roadbooks auch die identische Person war, sind wir davon ausgegangen, dass das auch seinen Weg geht und das funktionierte ja auch tadellos.
Ja, das stimmt, das stimmt. So aus meiner Erfahrung heraus, als wir das veranstaltet haben, ich bin ja selber nicht mitgefahren, ich war an dem Wochenende nicht da, weil das mitten in den Sommerurlaub gefallen ist und da war das familienmäßig schon verplant. Ich habe aber vorher natürlich auch so Andreas unterstützt, weil der hat bei uns das Roadbook ja erstellt. Wir haben es ja auch zweimal erstellt, weil bei der ersten Veranstaltung, die wir machen wollten, war es ja so, dass die Pandemie uns damals in die Kandare gefahren ist und wir das Ganze nicht durchführen konnten. Und haben das ja ein Jahr später ohne unser verschobenes Jubiläum gefeiert, weil es auch da noch coronamäßig nicht so ganz einfach war. Und wir sind die Strecken halt abgefahren. Und da ist es, glaube ich, das fand ich wichtig. Gut, ich kannte das. Ich kann es jetzt, ich kann die Sachen ja lesen, um einfach mal zu gucken, wie ist es jemand, der es kennt, abzufahren. Ich glaube, bei uns waren es auch, müsste ich jetzt Andreas fragen, aber ich glaube, es war bei uns sind bestimmt 10 Leute diese Strecke abgefahren. Einfach mal, um zu gucken. Was auf der einen Seite auch schult, also selber auch nochmal schult, sich ein Bild zu machen, wenn man es vorher noch nie gefahren ist. Der Hausmänner- oder Hausfrauentest, wie ich es immer gerne nenne, es gibt es ja nicht nur bei den Veranstaltungen, sondern kenne ich ja bei meinem Beruf auch, wenn man eine Gestaltung macht, um mal zu gucken, ich verstehe das, aber ich bin tief im Thema drin, versteht das auch jemand anders, der davon keine Ahnung hat. Und das hat sich bei uns wirklich bewahrheitet. Also, dass, wenn mehrere Leute fahren, dann findet man das, was man vielleicht übersehen hat, als einzelne Person sehr schnell raus. Dann wird es auch ganz klar, sodass die Leute eben, wenn sie die Strecke fahren und vielleicht auch das erste Mal fahren, dass sie trotzdem einigermaßen die Strecke finden und dann auch gut ans Ziel ankommen und dann auch positiv sind. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du das erste Mal so eine Rallye fahren würdest und du bist heillos verloren in der Wildnis, weil die Streckenplanung einfach nicht so aussagekräftig war, an welchen Stellen man wo abbiegt und wie man abbiegt und man ist plötzlich lost. Und dann macht das Fahren natürlich auch nicht, sondern selbst wenn man nicht so einen Ehrgeiz hat, da vorne auf den Plätzen zu landen, ist das, glaube ich, eher demotivierend für die nächsten Veranstaltungen.
Ja, am besten ist es immer, man nimmt jemanden, den man fragt, hör mal, bist du schon mal nach Rotburg gefahren? Und wenn der dann die Antwort oder die Frage stellt, nee, wo liegt denn das? Das ist genau die richtige Person, die
Ja.
also gar keine Ahnung hat, was ist in Rotburg, wie funktioniert die ganze Geschichte, dann kann man eine kleine Einweisung machen, guck mal hier, guck da, muss er rechts, da sind ein paar 100 Meter Angaben und so weiter. Und wenn derjenige die Strecke dann einigermaßen unfallfrei hinkriegt, ist das alles super.
Ja, Bernd hat vorhin gesagt, man braucht eigentlich nur eine Uhr, um damit mitfahren zu können. Vom Prinzip her würde ich das unterstreichen. Also man braucht kein hochgradig technisches Equipment. Hat sich denn in den letzten 11 Jahren, wo ihr das macht, ich gucke ja, ich weiß noch, das allererste Mal, als ich in Pforzheim bei der German Vespa Rallye war und wir waren oben im Schwarzwald bei der Mittagspause, bin ich mal rumgegangen und habe mir mal einen Überblick verschafft, was alle, welche Personen was an ihrem Roller verbaut haben. Also von einem, ich mache mir das mit Tesafilm oder mit Magneten oder mit einer Klammer irgendwo an den Roller dran, ans Windschild oder sonst irgendwas, bis hin, ich habe ein Hardcore-Equipment, das habe ich jetzt ich glaube, in Celle war das einer aus dem österreichischen Verband, der seinen Roller komplett zugepflastert hatte mit irgendwelchen Equipment-Sachen. Hat sich da irgendwas verändert? Und was ist, wenn man ein bisschen besseren Verständnis hat, auch seine Uhr vielleicht noch sinnvoll?
Ja, natürlich, so ein Roadbook-Halter ist natürlich nicht verkehrt. Das sind ja, ich sag mal, so Frühstücksboxen, wo man dann sein Roadbook einspannt und das dann auch drehen kann. Es wird mittlerweile als App angeboten. Das heißt, man könnte auch mit dem Tablet fahren. Ansonsten, einige fahren immer noch mit dem Gummiband und haben das am Oberschenkel festgemacht, ihre Blätter.
Ja.
Es funktioniert ja trotzdem.
Ja. Was ist vom technischen Equipment jetzt, wenn man sagt, wofür brauche ich, theoretisch jetzt gesagt, wofür brauche ich die Uhr und wie lese ich am besten die Uhr? Und brauche ich mehrere und wo befestige ich die? Gibt es da wirklich so best of? Also ich habe es bei mir am Lenker. Ich weiß, dass manche Leute das ganz vorne am Kotflügel haben, um ja genau zu einer gewissen Zeit auch durchzukommen. Wobei ich jetzt für mich festgestellt habe, dieses Delay brauche ich beim gleichmäßig fahren nicht. Also ich brauche es vielleicht zu gucken, wann ich das erste Mal durch eine Lichtschranke durchfahre. Aber das ist ja wie so bei Mathematik ein Folgefehler. Wenn ich das an der gleichen Stelle habe, ist es ja trotzdem in der gleichen Position, wo ich durchfahre. Gibt es da irgendwie so aus eurer Sicht, die ihr durchaus ja selber auch mal fahrt, so eine, was ihr persönlich für euch bevorzugen würdet oder was da so der bessere Weg wäre für jemand?
Also ich persönlich würde mir höchstens noch eine Stoppuhr oben mit dran machen, wo ich dann, sag ich mal, im Prinzip mir meine Startzeit mit einstelle, wo ich dann in etwa sehen kann, wie lange ich brauche für die Durchfahrt. Ich würde da persönlich nicht mehr machen. Aber ach, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und auch, er kann ja auch sehen, was machen andere. Das wird nicht gleich beim ersten Mal passieren. Ich glaube, so meine Uhr auf dem Kotflügel bräuchte ich auch nicht. Da würde ich wahrscheinlich eher einen Unfall bauen.
Okay.
Da bin ich anderer Meinung.
Ja, das ist doch schön.
Ja,
Gehen wir in den
das,
Diskurs.
also ist, naja, also für mich ist zum Beispiel eine Uhr auf dem Kotflügel insofern sehr interessant, weil man dann meiner Meinung nach, das ist ja auch eher eine Geschmackssache, in dem Moment, wenn man die Lichtschranke durchfährt, gleichzeitig auch auf die Uhr gucken kann, weil man eben nicht umfokussieren muss zwischen unten, ich fahre durch die Lichtschranke und oben auf dem Lenker. Wenn das Umfokussieren, so wie du es ja auch sagst, letzten Endes immer wieder den gleichen Zeitraum in Anspruch nimmt, dann ist es vollkommen wurscht. Ich bin dafür ungeeignet, also von daher wäre für mich die Uhr unten auf dem Kotflügel die bessere Variante. Leider bin ich ja auch im Gleitsichtalter, ist das so ein bisschen schwierig, was das Lesen der Uhr anbetrifft.
Okay, ja gut, das ich weiß nicht, wie das bei Bernd ist, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir, wenn ich mittlerweile unterwegs bin und ich habe dann ein Navi an der Seite, wenn ich drauf gucke, und das ist manchmal echt nervig, ne? Dass man dann so den Kopf hebt als Gleitsichtbrillenträger, damit man das da erkennt und das da erkennt. Also von daher kann ich das echt gut nachvollziehen. Ich kann ja mal, ich plaudere jetzt mal aus meinem Nähkästchen, was für mich so Aha-Effekte gewesen sind. Vielleicht ist es auch der Tipp an die, die vielleicht mal schon Rallye gefahren sind oder vielleicht mal Rallye fahren werden. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gefahren bin, ging es darum, dass man mir gesagt hat, okay, es ist nicht so, dass du jetzt zum Beispiel eine Strecke auf der Strecke in einer gewissen Zeit durchfahren musst. Also dass es sowas wie eine Lichtschranke gibt, und die nächsten 5 Kilometer musst du in der Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 fahren, damit du eine Zeit hast von 5 Minuten, also von A bis C. Also es ist ja wirklich, die Zeitmessung ist ja nur in den Parcouren bisher, wo ich mitgefahren bin. Und als ich das erste Mal da war, hieß es, ja, du musst jetzt durchfahren, durch die Lichtschranken, durch die erste, ganz bestimmt, wann deine Startzeit ist. Dann fährst du einmal durch die Lichtschranke und zweites Mal, dann fährst du raus, und diese Zeit merkst du dir, und dann fährst du beim zweiten Mal die Zeiten wieder so. Das habe ich zweimal erfolglos probiert. Weil ich immer dieses Problem hatte, ich muss mich darauf konzentrieren, wann fahre ich durch die Lichtschranke, wie mache ich das mit dem Schalten, wo muss ich schnell fahren, wo muss ich langsam fahren, und dann parallel auf die Uhr zu gucken. Und wenn du eine normale Stoppuhr hast, klassisch, wie man sie so kennt, mit Zeiger, hat das für mich nicht funktioniert, weil ich dann gleichzeitig gucken musste, was war das für eine Zeit, und mir sie merken musste und dann notieren musste und beim zweiten Mal gucken musste, dass ich sie genauso wiederfahre. Beim zweiten Mal habe ich das auch mit der Digitaluhr gemacht, die jetzt nicht auf die Tausendstel ging, sondern glaube ich auch nur, weiß ich nicht, auf die Hundertstel, ist auch egal. Habe das auch probiert und bin beides Mal grandios gescheitert. Jedes Mal, weil ich immer ein Delay hatte. War jetzt nicht weiter schlimm, weil ich ja gesagt habe, so, für mich ist es olympisch. Ich habe mich aber immer gefragt, warum fahren manche Leute so, wie sie fahren? Also so ein bisschen mit dem Roller vor der Lichtschranke tänzelnd, um dann in irgendeinem Punkt durchzufahren, durch die Lichtschranken. Und dann habe ich ja, als wir in Celle waren, bin ich halt in den Dialog gegangen. Der erste Dialog war halt morgens. Und dann war für mich der größte Augenöffner, dass man nicht gesagt hat, du fährst da durch und guckst dir auf die Zeit, sondern du definierst dir deine Zeit, wann du durchfahren möchtest. Am besten eine, die du total gut merken kannst. Du guckst dir vorher die Strecke an und sagst, okay, die sind so und so weit auseinander. Dafür brauche ich 5 Sekunden, fürs zweite Mal brauche ich 10 Sekunden oder vielleicht auch nur 5, und fürs zweite Mal wieder 5 Sekunden. Das heißt, du guckst auf deine Uhr und tänzelst so lange rum, bis du das Gefühl hast, dass du jetzt bei den 5 Sekunden bist, und fährst dann durch die Lichtschranke. Und beim zweiten Mal nach 10 Sekunden und dann nochmal 5 Sekunden, weil dann musst du dir nur merken, 15, 5. Und nicht 4,32, 9,5 und 11,5. Also so, wie ich es vorher gemacht habe. Einfach zu gucken, was ist es. Das war für mich einer der größten Augenöffner überhaupt. Was dazu geführt hat, dass ich unerwarteterweise gar nicht so schlecht abgeschnitten habe. So. Die zweite Erkenntnis war, und das war für mich auch grandios zu wissen, du hast vorhin gesprochen, Bernd, darüber, dass es mittlerweile ja möglich ist, auch digitale Sachen zu nutzen. Ich glaube, vorher war es ja so ein bisschen, naja, wenn man jetzt fährt und sich die Strecke auskennt und man hat so eine App wie auf einem iPad oder so, könnte man ja theoretisch schummeln und könnte gucken, wo befinde ich mich jetzt hier gerade mit der Karte, Google Maps Karte, was auch immer. Aber es gibt ja auch Apps, die einen als Uhr unterstützen. Sogar so weit, dass man für so eine Rallye oder Parcoursfahren auch so eine Funktion mittlerweile besitzt. Dass man sogar einstellen kann, wie viel ich gucke, wann ich durchfahren muss und ich habe so ein Delay. Er zeigt mir das an und hat eine viel bessere Ablesmöglichkeit, wann diese Zeitabstände, die ich für mich definiert habe, angezeigt wird. Das fand ich total faszinierend und ich fand das auch ganz toll. Jetzt kommen wir wieder darauf, dass das Wissen weitergegeben worden ist. Also man hätte ja sagen können, ja, ich weiß, wie ich da durch war. Du musst dich halt dran arbeiten. Vielleicht findest du das irgendwann mal raus. Aber die Weitergabe der Informationen, sowohl über die App als auch die Fahrweise von Leuten, die das sehr akribisch tun, fand ich sehr positiv, und hat mir persönlich total geholfen. Also für mich war es ein hohes Lernen. Wie fahrt ihr, wenn ihr fahrt? Fahrt ihr auch ich gucke mir den Parcours an und gucke mir die Zeit an und denke so, dann gucke ich da durch? Oder habt ihr früher auch diese klassische, wie ich es beschrieben habe, ich fahre durch und versuche mir die Zeit zu merken, Variante benutzt?
Also ich bin so auf jeden Fall auch angefangen. Aber wo du sagst, mit diesem akribisch drauf achten, wie man wo fährt, das sind meistens diejenigen, die uns gerne die Lichtschranken umfahren.
Okay. Was kostet so eine Lichtschrankenanlage und wie lange hält die?
Ja, die Lichtschrankenanlage kostet pro Einsatzfeld, also wir haben ja zwei insgesamt, 1200 Euro.
Okay.
Und gut, das ist ja VCVD-Eigentum, also von daher, ja, wie lange hält das? Die Tag Heuer, die alte, die also noch diese auf Rollen ausdruckt mit dem Thermodrucker, die ist jetzt weit über 30 Jahre alt. Die funkgestützte Lichtschranke haben wir momentan eine in der Reparatur. Das ist aber auch, glaube ich, ein Ausnahmefall. Ich gehe einfach mal von 10, 15 Jahren Lebensdauer aus.
Okay. Wisst ihr, also ihr habt eine vom VCVD, wisst ihr, wie viele andere Anlagen bei Clubs noch sind? Also gibt es andere Clubs, die solche Lichtschranken auch im Einsatz haben, entweder fürs Training? Es gibt ja Leute, die trainieren das auch, genau diese akkurate Durchfahrvariante.
Also ich weiß von drei Clubs, die also oder drei Teilnehmer von der Vespa Rallye, die auch selber eine Lichtschranke haben,
Ja.
um eben Einfahrtszeiten, um Differenzzeiten und so weiter zu trainieren.
Ja. Wie hoch war für euch die Einarbeitung in diese Thematik? Also was habt ihr, also war das für euch leicht oder war das für euch schwer, als ihr euch das erste Mal mit der Thematik dann selber auseinandersetzen müsstet? Wie funktioniert so eine Lichtschranke? Wie setze ich die auf? Was muss ich beachten, damit sie funktioniert, dass sie reibungslos funktioniert? Hintergrund der Frage ist natürlich, wenn andere Leute eventuell auch Lust haben, wie schwer ist da so der Einstieg, so damit mal so ein bisschen rumtesten zu können?
Finde ich ziemlich unspektakulär. Also im Grunde genommen, also die aktuellen Lichtschranken lassen sich sehr einfach aufbauen, weil eben direkt an dem Lichtsensor auch eine Anzeige ist, ob jetzt eine Funktion gewährleistet ist oder nicht. Wir haben eine Funkübertragungsstrecke dann bis auf den Rechner. Und ja, das wird einem mit einem grünen Symbol angezeigt. Wenn es rot ist, ist doof.
Ja.
Also, und da muss man eigentlich nur noch in dem Zeitnahmeprogramm, was dieser Hersteller, den wir da im Einsatz haben, mitliefert, muss man letzten Endes nur noch die richtige Art und Weise der Zeitmessung konfigurieren. Da gibt es ja zig verschiedene Möglichkeiten. Und damit ist das eigentlich schon erledigt. Also ob ich jetzt Differenzzeit fahre oder ob ich auf Echtzeit fahre oder wie auch immer, das kann man eben in der Software einstellen und ja, dann funktioniert das eigentlich klaglos.
Ja, also vom Prinzip her mit Echtzeit ist halt sowas wie, wenn man so eine Quarter Mile fährt, so auf Start-Ziel-Variante, oder nicht?
Nee, Echtzeit bedeutet, dass du wirklich zu der GPS-gestützten Zeit genau an der Zeit da reinkommen. Ich sage jetzt mal, du hast
Ah,
eine
okay.
Einfahrzeit von 12:05 auf den Punkt genau. Dann wird genau diese Zeit auch verwendet als Einfahrzeit und die Differenzzeit dazu bemessen.
Okay, nach dem Motto, du bist halt, wie du schon gesagt, 12:05 musst du durch, bis um 12:04:53 durch, bist noch im Toleranzbereich. Nee, bei 53 nicht, bei 56 wärst du noch, glaube ich, 5 Sekunden ist
Nein,
Toleranzbereich, oder?
aber nur nach hinten.
Ah, nur nach hinten.
Nicht nach
Also,
vorne.
okay, alles klar. Also bei 12:04 und 59 schwierig. Ansonsten, wenn du 12:05 und 01 fährst, dann bist du.
Bist du auch raus.
Bist du auch raus.
Also, wenn du 12:05:01, ja, ja. Das, dann bist du genau drin. Nur 12:04 und 59 Sekunden und meinetwegen auch 99 Hundertstel wärst du verfrüht, würde Fehlerpunkte geben.
Okay, wofür gibt es denn sonst noch Fehlerpunkte, wenn man so einen Parcours fährt?
Ja, Umfahren der Pylonen,
ja.
Beziehungsweise die Sachen, die wir aufgestellt haben. Wenn du dagegen kommst, gibt es Fehlerpunkte. Fußen gibt Fehlerpunkte. Aus dem Bereich rausfahren gibt es Fehlerpunkte. Ja, das zu früh einfahren, das zu spät einfahren.
Falsch rumfahren.
Falsch rumfahren. Lichtschranke umfahren.
Gibt es da eine Liste beim VCVD, wo man sich einen Überblick verschaffen kann, welche Fehlerpunkte für was zu geben sind? Weil ich würde mal behaupten, ja, es gibt Fehlerpunkte, aber die sind, glaube ich, dann unterschiedlich auch gewichtet, oder? Von wann, von wie viel zu wie viel gibt es denn Fehlerpunkte? Also was ist der schwerwiegendste Fehlerpunkt und was ist der geringfügigste Fehlerpunkt?
Ja, wir haben natürlich ein Regelwerk dazu.
Ja.
Ne? Also es gibt da eine Ausschreibung für. Und ich muss jetzt offen gestehen, weiß ich nicht, was denn jetzt das Schlimmste ist. Also prinzipiell gibt es, also das Schlimmste wäre eine Disqualifikation.
Ja.
Das wäre dann aber bei unseren deutschen Regularien, die ja ursprünglich mal aus den italienischen entstanden sind, die wir allerdings auch angepasst haben in unserer Laufbahn. Das wäre halt eine Disqualifikation nur, wenn jemand gefährlich oder unsportlich sich verhält.
Okay, unsportlich würde was bedeuten? Dass er beim Einfahren euch irgendwie einen mitgibt?
Nee, also ich glaube, wir nehmen uns da ziemlich aus. Wir stehen da ja sowieso mehr oder minder, also wenn wir angefahren werden würden oder wie auch immer, dann haben wir halt an der falschen Stelle gestanden. Das
okay.
Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Nein, also wenn jetzt zum Beispiel einer, du hast ja vor der Einfahrt hast ja immer so eine Art Warteschlange.
Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel einer kurz bevor derjenige seine Einfahrtzeit wahrnehmen will, dem nochmal kurz hinten dran fährt und den aus dem Konzept bringt oder sowas, das ist dann unsportlich.
Ja.
Ne? Ansonsten gibt es halt massive Strafpunkte dafür, wenn man keine angemessene Schutzkleidung trägt, also ohne Handschuhe fährt oder im T-Shirt, was also auch ganz klar in den Regularien festgelegt ist. Wenn ein Fahrzeug getauscht wird, wenn man überhaupt so eine Wertungsprüfung auslässt, das gibt viele Strafpunkte. Oder wenn man seine Zeitkarte verliert, solche Sachen.
Ja.
Ansonsten gibt es halt, sag ich mal, überschaubare Fehlerpunkte für, wenn man so ein Hütchen umfahren hat, naja, also nee, nicht umfahren, sondern umgefahren hat,
ja.
Dann gibt das Fehlerpunkte, die für diejenigen, die da ganz vorne mitspielen, sicherlich relevant sind, aber für jemanden, der olympisch unterwegs ist, ist das nicht so dramatisch.
Ja. Sind denn in den letzten 11 Jahren, hat sich denn die Teilnehmer Qualifikation, hätte ich jetzt fast gesagt, die Qualität der Teilnehmenden verändert? Oh, und ist das so ein, sind es immer böse gesagt die gleichen in den letzten 11 Jahren gewesen, die relativ weit oben mitgefahren sind? Waren die vor 11 Jahren jetzt auch schon mit dabei? Weil es gibt ja, du hast es schon gesagt, es gibt eine Wertung, eine deutsche Wertung. Es gibt, glaube ich, auch eine internationale Wertung für solche Sachen. Ich glaube, mit Österreich zusammen gibt es ja auch die Rallyes, die gefahren werden. Ich glaube, wie viel haben die in Österreich? 2 oder 3?
Eine.
Eine nur, okay.
Ja.
Hat sich da was im Teilnehmerfeld verändert, so aus eurer 11-jährigen Perspektive?
Es kommt darauf an, wo die Rallye stattfindet. Wenn wir in Norddeutschland unterwegs sind, wie nächstes Jahr in Bremen, da rechnen wir eigentlich mit einem fast ausschließlich deutschen Teilnehmerfeld. Vielleicht noch ein paar Österreicher dabei, aber Italiener brauchen wir nicht mit rechnen. Wenn wir im süddeutschen Raum eine Rallye veranstalten, dann werden es auch mehr Italiener und dann ist auch ja, dass der Anspruch höher. Also die sind da wesentlich, ja, die sind da wesentlich mehr erfolgsorientiert unterwegs.
Okay. Zählen denn die deutschen Rallyes für die Italiener auch in deren Wertung oder ist es für die eher mal mit anderen mitzufahren, einfach mal andere Sachen zu fahren?
Nee, das ist eine europäische Wertung. Also
Okay.
die Wertung wird grundsätzlich vom Vespa World Club gemacht.
Ja.
Also beinhaltet eben italienische, österreichische und deutsche Rallye. Und letzten Endes, wer auch auf europäischer Ebene mitspielen möchte, muss dann letztlich auch alle drei Rallyes mitfahren, Minimum.
Ja.
Und wir haben eben nur in Deutschland die Regularien ein bisschen aufgeweicht, ein bisschen einfacher gestaltet, damit wir eben auch mehr den touristischen Charakter in den Vordergrund stellen und eben auch mehr Leute dazu kriegen, so eine Rallye mitzufahren, weil ansonsten der Anspruch doch, also auf dem italienischen Geläuf ist der Anspruch doch schon sehr hoch.
Ja. Aber die Anzahl der Leute, die mit einem höheren Ehrgeiz fahren, ist die in den letzten 11 Jahren gleich geblieben oder hat sich die noch ein bisschen gesteigert? Also sind welche dazugekommen, die vorher nicht so waren, die aber trotzdem gut gefahren sind und Blut geleckt haben und jetzt auch ernsthafte Konkurrenten zu den bekannten Rallye-Fahrenden dazugekommen sind?
Also
Ich
ich
würde
würde
sagen,
schon
das gleich
sagen,
geblieben.
dass diejenigen, die jetzt schon öfter gefahren sind, schon ein bisschen mehr Ehrgeiz haben und auch versuchen, halt vorne mitzufahren.
Ja, okay. Ich muss mal gucken, wie ich das in Bremen mache, wenn ich mitfahre. Also ich fahre immer noch olympisch mit. Also ich finde das total gut, dass es besser geklappt hat als die ersten beiden Male. Aber es wird trotzdem olympisch bleiben. Habt ihr beiden denn schon an italienischen und österreichischen Rallyes teilgenommen? Weil da veranstaltet ihr ja nicht. Da müsst ihr ja nicht hin, müsst ihr keine Zeitsachen machen, müsst ihr keine aufbauen, müsst ihr nicht, sondern ihr dürft mitfahren. Habt ihr das schon gemacht? Und wenn ja, was sind so die klassischen Unterschiede, die ihr dabei entdeckt habt? Deutsch, Österreich, Deutsch, Italienisch, Österreich, Italienisch?
Ich habe es leider noch nicht geschafft, da mitzufahren, deswegen gebe ich den Ball mal an Till weiter.
Naja, mir geht das genauso wie Bernd. Ich bin weder eine italienische noch eine österreichische Rallye mitgefahren. Das hat aber den Hintergrund, dass mir, ich sag mal, der italienische Ehrgeiz bei den italienischen Rallyes einfach zu hoch angesiedelt ist. Da habe ich zu wenig Spaß, da habe ich zu wenig Freude. Ich bin einfach nicht so ehrgeizig. Und bei den Österreichern, wo ich unheimlich gerne mal mitfahren möchte, ist das aber immer das Problem, dass das relativ spät im Jahr ist und das dann schon so ein bisschen in die kalte Jahreszeit fällt, wo ich dann beruflich ziemlich eingespannt bin.
Okay, ja gut, ich meine, ihr habt ja auch sonst an den Wochenenden im Sommer nie so wahnsinnig viel Zeit, an anderen Sachen teilzunehmen, oder? Ich meine, das kommt ja auch noch hinzu.
Ja gut, wir können auch noch also externe Veranstaltungen mitfahren, die also jetzt nicht von uns veranstaltet werden. Wie zum Beispiel eine Selztal-Rallye, eine Deister-Rallye oder solche Geschichten, die
Ja.
also im Rahmen der deutschen Sportmeisterschaft mit integriert sind, aber eben nicht von Bernd oder mir betreut werden.
Ja, ich weiß ja, ihr wart ja bei der Duster Rallye da, aber seid ihr beides mal mitgefahren als Teilnehmende oder wart ihr auch als VCVD-Supporter und Mitorga mit dabei?
Einfach nur als Teilnehmer.
Beide auch.
Ja.
Okay. Ich war ja nur bei der ersten, aber bei der zweiten ging es ja zeitlich auch nicht, auch das Thema Familienurlaub. Aber es wird ja eine dritte geben, da freue ich mich schon auf jeden Fall wieder drauf. Ich denke mal, ihr beiden seid dann auch wieder mit dabei, wenn sich das zeitlich einrichten lässt.
Das ist auf jeden Fall
Natürlich.
schon gebucht.
Okay, das ist doch super. Du hast vorhin das mit den Italienischen im Ehrgeiz angesprochen. Also das, was ich bin auch noch nie bei den Italienischen mitgefahren. Ich habe das auch mitbekommen. Es gibt ja eine Handvoll deutsche Vespa-Fahrer, die gerne nach Italien fahren und das mitfahren. Was ist denn so, weil du es auch mal Marie Glamont gesagt hast, dass ihr das aufgehört, was ist denn da so der größte Unterschied aus dem, was ihr erfahren oder mitbekommen habt vom Ehrgeiz her? Sind die, ich weiß nicht, fahren die komplett anders, trainieren die das ganze Jahr davon? Was ist da der Unterschied vom Ehrgeiz?
Ja, die haben halt einen viel höheren Anspruch, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass einfach auch eine viel größere Menge an Teilnehmern zur Verfügung steht, die da überhaupt mitspielen wollen.
Ja.
Und die Regularien haben zum Beispiel eben diese Einfahrtzeit bei den Italienern auf Echtzeit. Das heißt, ich muss wirklich genau um 12:05 Uhr in die Wertungsprüfung reinfahren. Und wenn ich eine Hundertstel drüber bin, dann gibt das schon Fehlerpunkte. Für mich baut das dann in dem Moment Stress auf, wo ich dann anfange, keine Lust mehr zu haben.
Ja.
Und zudem ist es eben auch so, dass, nee, wie soll ich denn das jetzt wieder vernünftig ausdrücken? Es ist manchmal schwierig, den italienischen Regularien Folge zu leisten. Sagen wir es mal so.
Sind
Die
die
sind,
deutscher als wir?
nee, die sind variabler.
Okay.
Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Also ich persönlich habe also in meiner Laufbahn als Sportkommissar schon mehrfach Diskussionen mit Italienern führen dürfen, bei zum Beispiel der Turnier-Europameisterschaft in München, wo dann aufgrund eines Fehlers des italienischen Spitzenfahrers, der nun nicht mehr in der Lage dazu war, die europäische Meisterschaft zu gewinnen, das kann ziemlich anstrengend und ziemlich laut werden. Und ich habe einfach für solche Sachen habe ich einfach nichts über und das ist nicht meine Welt.
Also wie bei Schiedsrichterdiskussionen am
Richtig.
Fußballfeld. Okay.
Das sind so die Eltern, die am Spielfeldrand stehen und alles besser wissen.
Okay. Ist das in den deutschen, also auch da wieder rückblickend auf die 11 Jahre, ist das dort auch so, dass es da oft zu Diskussionen kommt, zu Interpretationsmöglichkeiten für Strafpunkte, Zeitnahmen oder sonst irgendwas?
Letztendlich haben wir ja die Entscheidung. Wenn ein Fehler geschieht, dann gucken wir natürlich in den Regularien nochmal rein, um sicher zu gehen. Und wenn das da nicht klar definiert ist, entscheiden wir, ob das jetzt Fehler sind oder keine Fehler sind. Also
Ja.
die Sportkommissare haben letztendlich das letzte Wort.
Okay. Wie weit habt ihr als Sportkommissare Einfluss bei, sagen wir mal, Interpretationsmöglichkeiten bei Roadbooks? Obliegt es auch euch, zu gucken, ob das, wenn da was nicht so sauber vielleicht gewesen ist und es zu Fehlerzeiten gekommen ist, wie geht ihr damit um? Liegt das bei euch in der Entscheidung, wie man damit umgeht? Wenn man zum Beispiel aufgrund von nicht einem sauberen Roadbook zu spät zu der Mittagsgeschichte kommt, also wo man dann wieder durchfahren müsste.
Ja,
Also
also
ich
ich sag mal
denke.
so, das ist schon, ja, es liegt in also es liegt in unserem Ermessen. Wir entscheiden das grundsätzlich, aber wir lassen uns auch so ein bisschen davon leiten, wie viele sind denn in der Lage dazu gewesen, das zu schaffen und wie
Ja,
viele nicht.
ja.
Wenn ich jetzt einfach mal sage, du kommst nach einer Rallye zu uns und sagst, hör mal zu, ich möchte Protest einlegen gegen die Darstellung im Roadbook, wie auch immer. Und dann gucken wir uns die Möglichkeiten an, die uns da zur Verfügung stehen. Und wenn wir feststellen, dass 80% der Teilnehmer das aber geschafft haben, auch innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters, dann wirst du mit deinem Protest auf die Nase fallen.
Ja.
Wenn wir feststellen, dass zum Beispiel, das haben wir auch schon bei mehreren Veranstaltungen so gehandhabt, dass zum Beispiel die Zeit zwischen Wertungsprüfung 1 und 2 einfach zu kurz ist, um diese Distanz zurückzulegen, dass
Ja.
das einfach zu knapp ist, dann haben wir auch einfach mal frei entschieden und gesagt, okay, dann geben wir noch eine halbe Stunde drauf,
Ja.
haben das kundgetan, damit uns die Leute nicht anfangen, da im Straßenverkehr irgendwelche wilden Rasereien zu veranstalten.
Ja, gut. Normalerweise, so ist ja meine Erfahrung, das ist ja so, dass man mit einer angenehmen Durchschnittsgeschwindigkeit das eigentlich auch schaffen sollte, zwischen diesen beiden Zeiten die entsprechenden Sachen fahren zu können. Klar. Ihr fahrt ja beide auch noch Roller. Ich sehe jetzt, bei Till im Hintergrund steht auch ein Rohrlenker. Mit was fahrt ihr denn momentan am liebsten oder was ist denn momentan euer Bestand, also außer denen, die sich die Reifen quadratisch gestanden haben oder stehen. Und was ist euer, ich komme nachher noch auf die Frage so nach dem Motto mit Touren und Lieblingsrolle, aber was ist euer momentan so euer Daily Driver, wenn ihr unterwegs seid?
Also bei mir ist es die T4 und ja, eine Olle PX. Mit dem fahre ich am meisten rum.
Ja.
Ja, ich fahre am meisten mit einer 150 Sprint und mit einer 300er GTS.
Okay, die 150 Sprint, ist das noch die, die du als erstes damals gekauft hast oder musst du die irgendwann gehen?
Das ist zwar nicht die, aber gehen musste die andere auch nicht. Okay. Roller sind Rudeltiere.
Okay. Wie unterscheiden sich da meine beiden Sprints und warum fährst du die eine jetzt mehr oder dauerhaft und die andere steht eher, wird nicht so häufig gefahren, nehme ich da mal vorweg?
Es ist momentan nicht fahrbar, ist zerlegt.
Okay.
Ja, warum fahre ich, also die jetzige Sprint, die ich fahre, hat halt einen Originallack, nicht mehr schön, aber halt Patina, hat einen Trapezlenker, ist irgendwie, finde ich, charmanter und die vorherige Sprint ist halt eine, die so richtig klassisch aus den End-80er, Anfang 90er mit ganz viel Lametta und Chrom und Lautsprechern im Gepäckfach und, also so eine richtige Kirmesbude. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht so weit. Das okay. Wird aber irgendwann mal wieder werden, wahrscheinlich.
Und die GTS ist halt der Gebrauchsgegenstand, wenn man sicher einfach mal schnell über die Hügel fahren will, rund ums Göttinger Land.
Ja, es ist halt einfach. Ne?
Ja.
Knopf drücken, Gas geben, fährt.
Ja.
Er hat wenig Charme, aber funktioniert einfach toll.
Hast du auch so eine schamlose zu Hause, Bernd? Also eine GTS oder irgendwas Modernes? Oder bist du immer klassisch mit Schaltrollern unterwegs gewesen?
Also mein neuester Roller ist ja eine PX, eine 135er, eine 81er.
Ja.
Ansonsten, ich fahre die Touren, fahre ich ja fast ausschließlich mit meiner T4. Die muss ich längst auch gerade reparieren nach dem Unfall. Und ansonsten in Recklinghausen habe ich noch meinen Mutanten stehen, mit dem fahre ich dann so die südlichen Gefilde an.
Okay. Gibt es noch was, ich habe ja gesagt, ich bin unvorbereitet. Gibt es noch was, was ich vielleicht gar nicht gefragt habe, was aber sinnvoll wäre, noch zu fragen hinsichtlich Turnierfahrten, Vespa-Rallye fahren, was ihr aus eurer Sicht, auch aus VCVD-Sicht mitteilen wollen würdet, was noch zu berücksichtigen wäre?
Mitfahren.
Mitfahren.
Also mitfahren.
Wie viele sind momentan in Bremen gemeldet? Wisst ihr das? Habt ihr einen Überblick über die Teilnehmerzahlen? Und was ist das Limit? Sind es 60, 65, 80?
Also wir werden schon bei 60, also 60 ist ja normalerweise die maximale Teilnehmerzahl.
Ja.
Wir wollen aber auch diesmal eine rein touristische mit anbieten. Das heißt,
okay,
man braucht keine Zeitwertung mitzufahren. Es gibt natürlich dementsprechend auch keine Platzierung.
Ja.
Die würden aber eventuell auch in die 60 mit reinfallen oder wir würden die mit oben drauf nehmen. Das wird sich noch zeigen.
Ja.
Ich weiß, ist die Nennung aber auch noch gar nicht auf. Somit können wir von den Zahlen her noch gar nichts sagen.
Ja, okay. Also wenn ich mich recht entsinne, die letzten Male war es auch so, dass immer noch Luft gewesen wäre. Es hätten also immer noch Leute teilnehmen können. Die 60 sind, was ich komisch finde, weil 60 finde ich ja gar nicht so viel. Dachte ich mal, die gehen relativ schnell weg. Da ist also noch Luft gewesen und von daher, ja. Anmelden kann man sich nur, wenn man bei einem Club ist oder kann man sich auch separat anmelden, wenn ich jetzt sage, ich bin zwar nicht im Club drin, der offiziell zum VCVD gehört, aber ich würde es gerne mal austesten, weil ich glaube, die Anmeldung erfolgt meines Wissens ja immer über das klassische Anmeldetool, dieses Registrierungstool, was auch für die World Days oder für größere Veranstaltungen genutzt wird, richtig?
Das ist richtig, aber die Wildcard-Fahrer haben, also wir nennen die Wildcard-Fahrer, die also nicht in einem offiziellen Club organisiert sind, können auch durchaus über den Veranstalter direkt nennen. Das geht.
Okay. Gibt es da eine Limitierung auf Wildcard-Fahrer nach dem Motto, es dürfen 2, 5, 10 mitfahren oder ist das egal?
Solange das Teilnehmerfeld nicht besetzt ist, kann ja eigentlich auch mehr mitfahren. Das ist ja überhaupt gar kein Problem.
Ja.
Aber natürlich, wenn wir mit Wertung fahren und wir würden über 60 kommen, fallen natürlich die Wildcard-Fahrer in dem Falle ja dann auch aus,
ja,
die sich angemeldet haben.
Ja. Und die sowieso in die Gesamtwertung einsteigen wollen, also nicht nur für Deutschland, die müssen ja sowieso sehen, weil es gibt ja eigentlich zwei Wertungen. Es gibt einmal die Rallye-Wertung oder nicht, und es gibt halt, weil die Deister Rollerfahrt gehört auch zur internen deutschen Sportmeisterschaft, wenn ich das richtig weiß, ne? Wie
Ja,
viel
genau.
Veranstaltungen gibt es da in Deutschland, die in der Gesamtheit dann dazugenommen werden, außer der Vesper-Rallye, da ist der Rollerfahrt? Gibt es da noch weitere, die damit dazukommen?
Naja, also wir haben, je nachdem, welches Portfolio angeboten wird, wir haben also zum Beispiel die Möglichkeit, Turnierläufe mit reinzunehmen,
Ja.
unter der Voraussetzung, dass eben eine, also wir haben ADAC-Rallyes mit dabei, wir haben ja, Rallyes von anderen externen Clubs dabei, wir haben Veranstaltungen wie zum Beispiel Nürburgring Grand Prix-Strecke dabei. Das setzt aber immer voraus, dass das erstmal grundsätzlich von externen Anbietern überhaupt angeboten wird.
Ja, und dann wird entschieden, ob das zur Sportmeisterschaft hinzugezogen werden könnte für die Gesamtwertung.
Ja, das legen wir Anfang des Jahres fest. Ne? Wir veranstalten also zum Beispiel auch vom Sportclub von Deutschland veranstalten wir auch immer ein Grasbahnrennen in Schwarme. Das hängt sich aber an das reguläre Grasbahnrennen in Schwarme mit dran. Und würden die dieses reguläre Grasbahnrennen nicht veranstalten, dann hängen wir vom VCVD natürlich auch da und können das nicht veranstalten. Aber
Ja.
vom Grundsatz her, ich sag mal, das sind eigentlich mittlerweile schon Standardveranstaltungen geworden.
Und fahren die sehr gerne oben auf den Plätzen in der German Vesper Rallye stehen, fahren die auch das Grasbahnrennen mit dann? Weil sie die Gesamtmeisterschaft irgendwie dann auch noch im Auge haben?
Auch, ja.
Auch. Was unterscheidet, also ich kenne Grasbahnrennen klassisch mit den Motorrädern, also. Also ähnlich wie Eisspeedway vom Prinzip her, ja, oder Sandbahnrennen. Welche Roller fahren denn damit? Also haben die dann auch nochmal separate Roller, so wie ein Trial-Roller, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es sind, also im Grunde genommen sind es normale Roller, vielleicht nicht. Also wir halten das relativ entspannt. Also es können sowohl Automatik als auch Schaltroller fahren. Bisschen mehr Leistung zu haben, ist sicherlich nicht hinderlich, ist aber keine Pflicht. Und ich sag mal so, wir fahren da teilweise auch mit einer ganz normalen 200er Gosa Stollenreifen draufgeschnallt und weiter geht's. Also
Das ist
das.
aber geschwindigkeitsorientiert oder ist das auch Gleichmäßigkeitsfahren dann?
Das ist geschwindigkeitsorientiert.
Okay. Also da ist die mehr PS, was du gerade angesprochen hast, sinnvoll und ein gutes Fahren, wie ich das. Also wenn das ein Grasbahnrennen ist, ist es wahrscheinlich auch in einem Oval, oder nicht? Also es ist dann nicht über Stock und Stein wie beim Trial, sondern es ist ein klassisches, ein Rennzirkel, wo man durch mehrere Runden, keine Ahnung wie viele, fahren muss.
Es ist ein Oval mit Knick.
Okay. Wie viel fahren da sonst von den Vespa-Fahrern mit? Also mir ist es das erste, deswegen frage ich nach, weil ich habe davon noch gar nichts wahrgenommen. Also ich muss ja nicht immer alles wissen, deswegen interessiert mich das natürlich auch nicht, weil ich selber mitfahren will. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe auch keine Stollenreifen. Wie viel fahren denn ungefähr mit Vespen da mit? Du hast ja von über drei gesprochen, dass es mal acht waren, dann nur noch drei. Sind das dann auch immer die gleichen, die da Bock drauf haben und die das machen? Oder?
Ja, sind immer wieder die gleichen Leute, die da sind im Grunde genommen. Ab und zu kommt mal einer dazu, dann fehlt mal wieder einer. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie zu welcher Zeit diese Veranstaltung auch
Ja.
stattfindet. Und naja, wir bewegen uns da im Regelfall zwischen, na, ich würde mal jetzt sagen, 8 bis 10 Starter, sowas in der
Ja.
Richtung. Eine sehr, sehr kleine, überschaubare, integere Gemeinschaft.
Okay, aber die Informationen dazu findet man alle bei euch auch auf der VCVD-Webseite, wann, wo, was stattfindet und alles klar. Dann hätte ich jetzt von meiner Seite keine weiteren Fragen mehr, bis auf die beiden Abschlussfragen, die ich natürlich immer stelle, die ihr beide nacheinander gerne beantworten wollt. Und zwar frage ich immer so ein bisschen, wenn ihr einen Sack voll Geld und einen Sack voll Zeit hättet, also euch überhaupt keine Gedanken machen müsstet über irgendwas, was für einen Roller würdet ihr gerne mal A besitzen, Schrägstrich fahren? Vielleicht habt ihr den ja schon, aber wenn ihr den nicht habt, was wäre das? Und wir hatten davon gesprochen, damals Kaiserslautern auf Achse. Was für eine Tour würdet ihr gerne mal fahren, wenn euch einfach keiner sagen würde, in 2 Wochen muss der Wasserhahn repariert sein und die Kunden rufen und was auch immer, wenn ihr mal fahren dürftet? Was würde euch da total Bock machen? Und wenn, vielleicht vorgeschaltet nochmal, was ist eure längste Tour, die ihr bisher auf Achse gefahren seid?
Also ich würde ganz gerne mit dem Roller nochmal durch Neuseeland fahren, aber dann Nord- und Südinsel gerne einmal machen. Und als, ja, ich habe ihn schon, aber ich würde gerne meine GS4 endlich mal richtig fertig kriegen.
Okay.
Ja. Und meine längste Tour bisher war nach Arcachon. Die bin ich damals mit meiner damaligen Freundin in 2 Tagen gefahren.
Wie viele Kilometer waren das von dir?
1600.
Das ist in 2 Tagen auch ein Ritt. Vor allen Dingen mit Gepäck und Sozia ist das ja auch nicht ganz ohne.
Ja, sie ist selber mit Roller
Ach
gefahren.
so, okay. Aber es ist trotzdem, also im Schnitt 800 zu fahren, ist auch. Da zoll ich schon mal meinen Respekt. Das ist definitiv nicht ohne, weil du fährst ja Schaltroller. Ne? Ist ja ein Unterschied, ob ich 800 Kilometer mit der GTS fahre oder 800 Kilometer mit dem Schaltroller. War das auch die T4 oder bist du da mit der PX gefahren?
Da bin ich mit meiner PX gefahren damals.
Ja.
Und sie mit einer Rallye.
Ja, und ab wie vielen Kilometern tat der Hintern weh?
Ich glaube, das habe ich gar nicht mehr gemerkt.
Okay, also nachher irgendwann nicht mehr. Wie ist das bei dir, Till? Was für ein Roller? Was für eine Strecke und was bist du bisher schon gefahren?
Also beim Roller bin ich genauso wie beim Bernd. Meine GS4 steht hier rum, beziehungsweise es liegt rum, zerlegt in Teilen. Da würde ich unheimlich gerne mal fertig haben und mich mal drum kümmern, weil ich dieses Bierdosenfach hinten im Heck so schön finde. Und ja, was würde ich gerne fahren? Ich würde gern unheimlich gerne mal so eine Marokko-Rallye mitfahren. Das würde ich echt gerne machen, am liebsten mit dem Schaltroller.
Ja.
Ist natürlich wieder mit starken Motorradanleihen, aber das ist ja gerade das, was mich da anfixt an der Sache. Eben, das ist mit dem Roller fahrbar, das weiß ich. Und deswegen würde ich das unheimlich gerne mal machen. Braucht aber viel Zeit, ist auch im Winter ziemlich ungünstig für mich beruflich. Tja, und was war noch? Ach so, die längste Anfahrt. Ja, das war die Eurovespa San Remo. Da bin ich
Okay.
mit einer 200er PX gefahren. Jetzt muss ich dich anlügen, waren von uns aus, ich glaube, 1300 Kilometer, sowas in der Richtung. Und auch sind wir in 2 Tagen gefahren. Erst bis in die Schweiz, da übernachtet und dann weiter nach San Remo.
Ja.
Das war aber 96, da war ich noch jünger und hatte ein bisschen mehr Sitzfleisch. Heute würde ich das nicht mehr schaffen.
Ach, schaffen würdest du das schon.
Ah, weiß nicht.
Wir planen ja von hier bis nach Ostende in 2 Tagen zu fahren. Das ist nicht ganz so weit wie die beiden Touren, die ich jetzt genannt habe, aber sind auch ein paar Kilometer. Wir gucken mal. Dann würde ich sagen, euch beiden ganz herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Informationen darüber. Ich glaube oder ich hoffe, dass der ein oder andere dadurch auch nochmal Interesse hat, bei der nächsten German Vespa Rally oder bei der übernächsten mal mitzufahren. Oder mal bei einer Veranstaltung, wenn ihr seht, dass, wenn die Person sieht, dass da wieder was aufgebaut ist von euch, einfach mal die Möglichkeit zu nutzen, mal zu fahren. Weil es ist ja auch zum Spaß, ne? Hat man in Hamburg ja auch wieder gesehen, einfach mal mitfahren. Und das war ja auch noch mal ein bisschen anders aufgebaut. Die Wippe war das erste Mal, dass ich eine Wippe gefahren bin. Das gibt es ja auch schon. Gibt es ja, also eine, wenn man alte Videos guckt, auch ein Klassiker eigentlich auf Vespa-Veranstaltungen und auch die Limbo-Stange mal zu fahren, das war für mich auch neu. Auch zu sehen, wie unterschiedlich die Personen schätzen, wann sie durch sind. Ne? Also, ich waren ja doch einige, die das mit dem Helm wieder, sie haben sich gut durchgebückt und hätten es auch geschafft, wenn sie nicht zu früh mit dem Helm auch oben gegangen wären, dass man das einfach mal ausnutzt und eure Arbeit, die ihr da macht, einfach auch mal dadurch wertschätzt, dass man daran teilnimmt. Ganz noch eine Frage zum Schluss. Ihr habt jetzt gesagt, wie alt ihr seid. Theoretisch könnt ihr das ja noch die nächsten 15 Jahre machen, auf jeden Fall. Denkt ihr denn, dass ihr das die nächste Zeit noch macht oder sucht ihr jetzt schon an jemanden, der das von euch mal übernehmen wird? Also die Nachfolge einzuarbeiten oder anzuzüchten?
Also ich glaube, im Moment sind wir beide noch so voller Tatendrang, dass das also jetzt so mit Nachfolge bei uns nicht unbedingt im Kopf kursiert. Das Einzige, was wir letzten Endes schon mal beschlossen hatten, dass wenn einer aufhört, dass wir dann beide aufhören.
Ja.
Das schauen wir mal, ob das dann auch gelingt oder wie auch immer. Es kommt ja auch immer auf die Gründe drauf an.
Ja.
Aber vom Grundsatz her sehe ich momentan für mich jedenfalls keinen Grund, das zu lassen. Das Einzige, was mich dazu bringen würde, das zu lassen, dass ich vielleicht noch mal die ein oder andere Veranstaltung mehr fahren könnte. Aber
Ja.
das liegt nun mal in der Sache des Amtes. Wenn man
Ja.
sowas macht, dann muss man halt auch mal mit Nachteilen rechnen. Das ist einfach so.
Ja. Bernd?
Ja, also ich sehe es genauso wie Till. Solange Till mitmacht, wüsste ich nicht, warum ich aufhören sollte. Es macht einen riesen Spaß. Wir haben zum Glück auch noch den VSCD im Rücken, der uns auch unterstützt, wo ich vor allen Dingen auch noch Piet und Robby rausholen muss, die ständig da sind, wenn irgendwas ist. Ach, es macht einfach so einen Spaß, mit den Leuten unterwegs zu sein und sowas zu organisieren.
Ja, und ihr macht das auch beide wirklich toll, mit Herz, mit Liebe zum Detail, vorausschauen, wertschätzen. Dafür meinen herzlichen Dank. Das, was ich bisher bei euch miterleben durfte, fand ich immer mega und ich glaube, das geht den anderen auch so. Und deswegen freuen sich, glaube ich, alle, dass ihr das auch die nächsten Jahre noch so wie ihr es macht, einfach weitermacht. Und ich freue mich jetzt schon auf Bremen. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Dir auch noch ein schönes Wochenende.
Ja, ich mache heute nichts. Die letzten Tage waren echt anstrengend. Ich gehe nachher noch zwei Durchgänge in die Sauna bei mir um die Ecke ins Fitnessstudio. Ich werde auch nicht trainieren oder sowas.
Tja, da ist sie auch schon wieder vorbei. Die 45. Episode der Blechgedanken mit einem lachenden und mit einem weinenden Augen, wenn ich zurückgucke und schaue, wie ich mit dem ersten Podcast angefangen habe, mit der Vertestung, beziehungsweise mit den ersten dreien, wie viele tolle Geschichten und wie viele tolle Menschen ich in den letzten 3 Jahren kennen, schätzen, habe, durfte, sollte, konnte, dann fällt es mir natürlich relativ schwer, das momentan nicht durchzuführen. Es ist aber eine Form von Selbstschutz und ihr wisst ja, ich mache das Ganze, wir hatten das Thema Ehrenamt ja auch ehrenamtlich mittlerweile, dass ich mir die Zeit ans Bein binde, kleine Kosten ans Bein binde, um eben Geschichten zu sammeln von und mit Menschen, die der Community der Vespa weltweit eine Menge geben, bringen, und sich wertschätzen um das Thema kümmern und immer wieder. Bin ich überrascht, wie viele Menschen ich bisher noch gar nicht getroffen habe, die wunderschöne Geschichten haben. Deswegen ist es natürlich, wie gesagt, auch mein Ziel, dass wenn ich die familiäre Durststrecke überwunden habe, wodurch auch immer wieder Zeit da sein wird, mit euch in die Tiefen der Vespa-Geschichten, der Vespa-Welt abzutauchen und noch einiges in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, zu sammeln, zu konservieren und euch am Anfang des Monats immer angenehme 1,5 Stunden zu übermitteln, egal was ihr tut, ob ihr im Auto sitzt oder in der Garage schraubt oder kurz vorm Einschlafen seid, weil meine Stimme vielleicht doch beruhigend wird und ihr immer nur die ersten 5 Minuten mitbekommt und danach in einen Tiefschlaf fallt. Wir werden es sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ab und zu gibt es vielleicht den Input auf der Facebook-Seite oder auf der Webseite. Und ja, man sieht mich auf jeden Fall auf der Straße. Ich bin in Ostende unterwegs. Das werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Und bei der Vespa Rallye in Bremen ist eigentlich mein Ziel, wieder mit Andreas olympisch mitzufahren und die Arbeit von Bernd und von Till auch wieder wertzuschätzen durch meine Anwesenheit und durch gute Ergebnisse. Und ansonsten, naja, wir werden sehen. Die Deister-Rollerfahrt wird wieder stattfinden in diesem Jahr. Da freue ich mich drauf. Letztes Jahr konnte ich da leider nicht mitfahren. Und Jelto und das Vespici ist eigentlich auch, wenn nichts dazwischen kommt, gesetzt. Bis dahin sage ich euch, mit einem ganz lieben Gruß aus Hannover. Euer Guntram und Veit. Wir sehen uns hoffentlich nicht nur auf der Straße, sondern irgendwo anders auch bald. Bis dahin und alles Gute. Ach, einen habe ich noch. Ich muss immer wieder feststellen, wenn ich mal in die alten Folgen reinhöre, wie viel ich wieder vergessen habe. Deswegen der Tipp für euch, in der Zeit, wo ich nicht da bin, hört doch einfach nochmal in die ein oder andere Folge rein. Wenn ihr anfangt und ihr hört euch 2 Folgen im Monat an, dann sind die nächsten 24 Monate fast für euch gesichert. Von daher, genießt nochmal die alten Folgen. Ich werde es auch zwischendurch tun. Bis dahin.